Hallo, ihr Lieben, hier bin ich wieder mit der nächsten Podcast-Folge zum Thema Mut zum Wandel. Heute habe ich die Julia Liebelt bei mir im Podcast. Julia und ich haben uns auf der Passion Pferd in Hannover getroffen, die unter dem Motto stand Mut zum Wandel. Und wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, es war wild. Ja, es war wild. Es gab einen Summit, der ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und ich war nicht dabei. Ich habe zu Hause Kinderdienst gemacht. Julia war vor Ort und erzählt uns heute mal, wie das eigentlich passiert ist, was da eigentlich passiert ist. Und wir beleuchten die Frage, was ist denn überhaupt Wandel im Reitsport und was braucht es dazu, dass wir die Kapazität zum Wandel haben? Ich wünsche euch viel Vergnügen, euch die Folge anzuhören. Dann freue ich mich darauf, heute die liebe Jule Liebelt bei uns im Podcast zu Gast zu haben. Die Jule ist Mitinhaberin oder Mitbetreiberin der Plattform Herzenssache Pferd und ist selber Trainerin im Hauptberuf, Trainerin für Pferde und Menschen und hat sich spezialisiert vor allem auf die Verbindung zwischen Körper und Psyche. Und als wäre das noch nicht spannend genug, dazu könnten wir eigentlich mal einen ganz eigenen Podcast machen.
Sehr
Haben wir
gerne.
uns in einem, ja genau, haben wir uns in einem ganz anderen Kontext kennengelernt, über den wir uns gleich ein bisschen unterhalten wollen. Und zwar haben wir uns auf der Passion Pferd in Hannover kennengelernt. Da hatten wir unsere Ausstellungsstände nebeneinander. Und die Passion Pferd stand ja so ein bisschen unter dem Motto Mut zum Wandel. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, liebe Juli, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dich wiederzusehen.
Ja, genau, schön, dich wiederzusehen. Wir beide sind ja irgendwie relativ viel beschäftigt. So ist das, glaube ich, wenn man Pferdetrainer ist. Das war gar nicht so einfach, dass wir einen Termin finden, aber wir haben es geschafft. Hier sitzen wir.
Genau. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann noch selber sich um seine Pferde kümmert, dann ist man ja doch
Genau.
auch als Vollzeitjob und du mit den Kindern dann erst recht, dann sind die
Genau.
Tage doch irgendwie voll.
Irgendwie sind die kurz, ne? Und irgendwie kriegen wir am Ende des Tages doch immer ganz schön was gewuppt. Ich bin eigentlich ganz stolz auf uns.
Ja, ich finde es ja auch gut. Also ich höre dann manchmal oder lese manchmal bei Social Media von Leuten, die Langeweile haben und denke mir, nein, also ich könnte fünf Leben mit Aktivitäten füllen, die ich gerne tun würde. Und die fünf bräuchte ich auch, um reiten zu lernen oder um was mit Pferden zu lernen. Wie kann man Langeweile haben? Geht nicht.
Ich sehe auf Social Media immer diese Annoncen, weißt du, Google kennt uns ja relativ gut und dann hast du irgendwie auf Instagram oder so, kriegst du immer diese Post und mit dem Online-Business über Nacht Geld verdienen, wo ich mir immer denke, warte kurz, ich habe ein Online-Business, ich weiß, wie viel Arbeit das ist und die Pferde müssen obendrauf noch versorgt werden. Nein, über Nacht geht das nicht, also es ist, nein,
Nee.
ich finde es immer ein bisschen frech.
Naja, die meinen normalen Online-Business.
Aha, ja, ganz genau. aber
Genau,
manchmal machen wir
aber
ja auch noch was im echten Leben, ja.
ja, genau, aber du sagtest vorhin Herzenssache Pferd, die Online-Akademie,
Genau.
da bin ich Teammitglied. Also Inhaberin ist Annette Hitzinger, ich bin da
Ach, ich dachte, ihr macht
in
das
der
alle drei zusammen. Guck mal, schon wieder was dazu gelernt.
Im Team, genau. Also
Ach,
ich
schön.
bin der Teammitglied,
Ja.
mache den Content und so und bestimme natürlich auch so ein bisschen, was da passiert, aber ich bin da Junior.
Junior, Juniorpartner. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ich finde den Namen total schön. Herzenssache Pferd. Was treibt euch da? Was bewegt euch da?
Was uns ganz doll bewegt, ist eine Hilfestellung zu sein für ganz normale Freizeitreiter, anspruchsvolle Freizeitreiter, die sich bilden wollen, damit ihr Pferd gesund und glücklich ist und sie selber aber auch gesund und glücklich sind. Und es ist ja ein Riesenwust im Internet unterwegs und auch mit Zeitschriften und mit allen möglichen anderen. Man kann sehr, sehr viel Wissen bekommen. Natürlich auch vom Hufschmied, vom Tierarzt und so, die man da so hat. Aber häufig hört man dann gegenteilige Meinung und kann das nicht so richtig einschätzen. Viele Pferdebesitzer haben das Gefühl, sie müssten eigentlich noch Veterinärmedizin studieren, sie müssten noch einen Sattler machen und sie müssten eigentlich noch eine Hufschmiedeausbildung machen, um überhaupt eine Idee zu haben, ob das, was ihnen dort erzählt wird, für sie passt. Also ich will gar nicht sagen, ob es richtig ist, denn Für irgendwen ist die Information wahrscheinlich immer richtig, aber ob es für sie passt, für ihr Pferd passt und um das Ganze so ins Verhältnis zu setzen. Und davon sind viele, viele Pferdebesitzer überfordert oder fühlen sich mit ihren Problemen allein, denn gerade auch bei Social Media und auch in Zeitschriften sieht man halt das Schöne und das Gute und das, was klappt. Und da wollen wir mit unserer Plattform, wo wir drei Teammitglieder sind, aber ganz viele Kurse und Themenabende von anderen Trainern machen lassen, wollen Reitweisen offen sein und Möglichkeiten zeigen. Also wir haben ganz viele Kurse zum Thema Bodenarbeit, Longenarbeit, Handarbeit von verschiedensten Trainern, damit jeder sich da mal reingucken kann, informieren kann und gucken kann, was passt denn für mich, was passt für mein Pferd, und wollen gar nicht sagen, das ist das eine Richtige, sondern es gibt viele Richtige, aber mit dem Filter, der durch uns auferlegt wurde, was wir pferdegerecht finden, was erstmal schon mal gut funktionieren kann. Denn viele Trainer und viele Fachleute reden sehr, sehr gut. Sieht man die Bilder und denkt, ja, vielleicht doch nicht so.
Ich sag meinen Schülern auch immer, die sollen mal den Ton ausmachen und sich die Bilder noch mal angucken, dann sieht das immer
Ja,
irgendwie
genau, ne? Also es fängt
gleich
damit
anders
an,
aus.
das Pferd in einer Dehnungshaltung zu
Ja,
reiten. Ja, was
ja.
ist eine Dehnungshaltung? Und so, also es gibt so dehnbare, flexible, sehr geduldige Begriffe, wo man dann irgendwie Schwierigkeiten hat, das einzuschätzen, ist das schön
Ja.
geredet oder auch schön gemacht. Und dann natürlich auch einfach, um eine Vernetzung zu schaffen zwischen Trainern, zwischen Tierärzten und Therapeuten und den Kunden, aber auch zwischen unseren Kunden untereinander, dass die sich nicht so alleine fühlen. Da sind Lust, also ich finde das total schön, viele Freundschaften auch entstanden, die sich mittlerweile besuchen kommen, quer durch Deutschland,
Ja.
weil die sich über unsere Plattform kennengelernt haben und angefangen haben auszutauschen und natürlich auch Anteil nehmen aneinander. Wir bieten auch Sprechstunden an, sodass man einfach uns fragen kann als offene Fragestunde. Ich habe da Probleme. Und alle Kurse, alle Themenabende haben Fragestunden. Das heißt, es ist nicht wie YouTube, wo man das guckt und denkt, bei Lektion 3 funktioniert mein
Genau.
Pferd aber leider anders, sondern man kann dann Fragen stellen, man kann Videos einschicken, Fotos einschicken und man kriegt das Feedback, also auch da den Dialog wirklich zu haben. Und das ist so, ja. So unser Anspruch, unsere Hoffnung halt auch, da ein bisschen was für die Pferdewelt zu tun.
Das ist tatsächlich ja auch was, was ich bei Equidemia immer wieder erlebe, dass die Leute oft unglaublich alleine sind oder sich unglaublich alleingelassen fühlen in der Real-Life-Community. Also jetzt habe ich meine Pferde schon ziemlich lange irgendwie so in meiner eigenen kleinen Bubble und stelle fest, ich bin zwar älter geworden, aber in den Reitställen scheint sich nicht so viel verändert zu haben. Das scheint immer noch ziemlich wild zu sein. Das scheint ziemlich wild, nicht nur für Pferde, sondern auch für Menschen zu sein. Und nicht immer so, ja, die schönste Umgebung. Und dann
Ich
ist das
glaube vor allen
natürlich.
Dingen, ist es schwieriger geworden. Entschuldigung, wenn ich dich
Ja,
unterbreche.
nee, mach
Es ist
ruhig.
schwieriger geworden, weil durch diese ganze Social Media Vernetzung und das
Genau.
Internet man in den letzten 20 Jahren viel mehr seinen Weg finden konnte. Also vor 30, 40, 50 Jahren, da hatte man den Reitlehrer im Dorf, vielleicht hatte man zwei im Dorf und vielleicht noch den aus dem Nachbardorf. Und man hatte Bücher, so, und die musste man sich kaufen oder in der Bibliothek leihen, wenn man Glück hatte, eine gute Bibliothek zu haben. Aber es gab jetzt nicht so die Vielfalt an Möglichkeiten. Wenn kein Western-Trainer im Umkreis war, dann wusste man nicht so viel von Western-Reiten außer von Filmen. Man kam nicht unbedingt auf die Idee, das zu tun. Heutzutage bist du in Reitstellen unterwegs oder sind die meisten Freizeitreiter Deutschlands in Reitstellen oder Offenstellen unterwegs, wo zwischen 15 und 50 Pferden getummelt werden, die gefühlt 15 bis 50 Reitweisen haben und 15 bis 50 Reitlehrern. Und dass man da sich dann alleine fühlt mit seinem Weg und dass es da gegenseitige Streitereien gibt, das ist irgendwie logisch. Traurig, aber logisch.
Ja, ich finde diese Frontenverhärtung tatsächlich sehr schwierig, ne? Also wir könnten uns ja rein theoretisch könnten wir uns darauf einigen, we agree to disagree. Und jeder tut das, was er dann im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie so am besten findet. Aber diese Frontenverhärtung finde ich echt total, total schwierig. Und da würde ich mir immer mehr Dialog wünschen. Und das ist, glaube ich, das, was wir dann versuchen mit Online-Angeboten auch so ein bisschen aufzufangen. Zu sagen, Mensch, wir haben hier so einen geschützten Raum, in dem wir uns austauschen können und gegebenenfalls auch Unterstützung finden. Bevor wir da jetzt immer mehr reinrutschen, ist auch ein spannendes Thema, können wir auch mal einen Podcast zu machen, wollte ich ganz gerne nochmal fragen. Verbindung zwischen Körper und Psyche, was bedeutet das für dich?
Dass die Psyche den Körper beeinflusst. Also man wird kaum perfekte Trainingssituationen schaffen können und ein ideales Ergebnis vom Training bekommen können, wenn der Kopf des Pferdes nicht mitmachen möchte, wenn der Kopf nicht dabei ist. Also das hat einfach was damit zu tun, wie das Gehirn ja auf den Körper einwirkt. Einerseits über Körperchemie, andererseits natürlich aber auch, wenn der Körper sagt, nein, 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 dann spannt sich der ganze Körper schon an. Und dann kann man nicht die Ergebnisse bekommen, die man eigentlich haben möchte. Das heißt, man trainiert eigentlich mit angezogener Handbremse oder angezogener Kopfbremse. Andersrum werde ich ein Pferd nicht rundum glücklich bekommen und ausgeglichen, wenn es im Körper Probleme und Schmerzen hat. Also für mich sind Kopf und Körper Teil eines Pferdes und müssen beide adressiert werden. Und klar, manchmal ist der Schritt erst mit dem Kopf was zu machen, damit der Körper nachkommen kann. Mal muss man erst das mit dem Körper machen, damit der Kopf nachkommen kann. Aber letztendlich müssen die sich oder bedingen die sich gegenseitig und müssen beide bearbeitet werden. Und ich finde, viele Trainingsmethoden sind leider sehr auf das eine gemünzt oder das andere gemünzt. Und dann sehe ich immer wieder, dass man wie so eine gegen so eine unsichtbare Wand läuft, wo man
Was
nicht
meinst du damit?
weiterkommt. Also, dass man einfach nicht weiterkommt, dass der Körper nicht besser wird oder das Pferd nicht glücklicher, dass das Pferd weiterhin schnappt und weiter schnappt, egal wie gut ich damit kommuniziere und egal wie gut ich die Lebensbedingungen mache, das Pferd schnappt und schnappt. Ja, ihm tut was weh, dann ist es unglücklich, dann ist es unausgeglichen. Wir sind auch nicht so empathisch, nicht so geduldig, wenn wir Schmerzen haben. Und dann müsste man vielleicht ins Training gehen. Andersrum, das Training kann nicht richtig Früchte tragen, wenn das Pferd sagt, nein, ich habe da keine Lust drauf. Dann kommt man irgendwann einfach auch nicht mehr richtig weiter. Dann wird es nicht schöner, es wird nicht harmonischer, die Bewegung wird nicht raumgreifender, wird nicht runder, wenn der ganze Körper vom Kopf aufgehalten wird. Und das finde ich mega spannend, wie sich das bedingt und beeinflusst und wie man da Kompromisse finden muss, weil das unglaublich viel Kreativität fordert, finde ich, da Lösungen zu finden für dieses individuelle Pferd. Wie kann ich für dieses Pferd eine Lösung finden, dass wir den Körper mit dem Geist trainieren oder den Geist glücklicher machen, indem wir den Körper mitnehmen?
Du hast eigentlich eine ganz klassische, hast du eine Ausbildung gemacht oder? Ja,
Ich
du hast eine
bin
ganz klassische
Pferdewirtin, Berater.
Pferdewirtin-Ausbildung gemacht, ne? Wie ist das passiert, dass du dich da immer mehr so in diese Richtung bewegt hast? Das ist ja eigentlich jetzt nicht so der ganz typische Weg.
Ja, ich dachte erst, du fragst, wie ist das passiert, dass ich die Ausbildung gemacht habe?
Ja, das
Das
könnte ich
weiß
auch
ich
fragen.
auch
Wie ist das
nicht so.
passiert?
Ich bin schon in meiner Jugend sehr zweigleisig gefahren. Ich glaube, da ist in mir dieses Samenkorn gesät worden. Ich bin also ich habe mit 6 angefangen zu reiten, aus einer Nichtreiterfamilie. Dann war auch gar nicht meine Idee. Meine Lieblingstiere waren Delfine und dann
Das ist
kam
ja
ein neuer
wild.
Stiefvater in die Familie und
Ja.
meinte, ich wollte immer schon mal ein neues Hobby. Ich wollte immer schon mal reiten gehen. Wir sind eine neue
Warum
Familie,
nicht?
lass uns mal ein neues Hobby
Okay.
machen. Lass uns reiten gehen. Und meine Mutter und ich nur so, reiten? Pferde? Die großen Tiere wie Kühe? Na gut, probieren wir mal. Er hat als erstes aufgehört. Meine Mutter hat immer noch ein Pferd und ich habe es zum Beruf gemacht.
Witzig,
Er
ja,
hatte einen guten
mega.
Einfluss, aber es war jetzt nie so, dass es mir in die Wiege gelegt war oder bevor ich das erste Mal drauf saß, meine große Idee war. Aber ich bin daran hängen geblieben, bin ganz viel also Wanderreiten gemacht, weil wir in Südafrika waren und da war halt so
Ah,
Langstreckenreiten und
cool.
Wanderreiten das. Das heißt, da war für mich erstmal schon mal klar, drauf sitzen, das Pferd ist kompetent, das Pferd macht, du musst oben bleiben und dann läuft das schon. Und Gelände und Streifen und lange Strecken und Berge hoch und Berge runter, super, durch Flüsse durch. So. Da war für mich erstmal schon mal so dieses, Pferde sind kompetente Lauftiere, die kriegen das hin. Ich muss halt oben bleiben.
Ja.
Dann nach Deutschland gekommen, habe ich relativ, also immer bei den Pferden geblieben, immer weitergemacht und habe relativ schnell mit 14 dann ein Angebot bekommen bei einer Reiterin, die Dressurpferde also ausgebildet hat für Turnierreiter und fürs Ausland, dass ich bei der helfen kann. Und der zuarbeite, die Pferde versorge, warmreite, trockenreite, dafür, dass ich Unterricht bekomme. Und bin in diesen ganzen Turnier-Dressur-Zirkus reingekommen. Mega gut, weil ich von der Pike auf gelernt habe, wie man bandagiert, wie man Leder pflegt, wie man schert. Also diesen ganzen Pflegekram hat die war so penibel. Die war so penibel. Und davon zehre ich heute noch, dass ich das so gelernt habe und dann auch so viel gemacht habe. Ich habe dann relativ schnell dort in dem Turnierstall sehr viele Pferde betreut, weil ich einfach meinen ganzen Tag, wenn ich nicht gerade in der Schule war, dort verbracht habe. Und an den Wochenenden bin ich, ab dem ich glaube auch 12, 13 war, immer auf den Ponyhof gefahren, habe dort alle Wochenenden verbracht und alle Ferien und habe dort relativ schnell dann auch angefangen zu arbeiten, also so als Helfer, Pferde versorgen ich darf dort umsonst sein, Essen mit zubereiten und dann aber auch ziemlich schnell Reitunterricht gegeben. Das war so ein wilder Ponyhof, der auf dem Gedanken von den Immenhof-Filmen gegründet war, von Leuten, die eigentlich
Witzig,
auch nicht
ja.
wirklich Ahnung von Pferden hatten. Und dachten, auch
Witzig.
Isländer sind eine lustige Sache und damit
Mega.
kann ja wohl jeder ohne Sattel einfach durchs Gelände reiten, passt schon, wir machen so einen Ponyhof auf. Und dann haben die ganz viele Isländer und andere Ponys angeschafft und die haben sich auch ganz wild untereinander vermehrt. Man hatte also auch ganz viele Mixpferde und so. Und ganz, ganz viele, die halt nicht eingeritten waren, obwohl die schon 7, 8, 9 waren, weil halt keiner dazu gekommen ist. Hat halt irgendwie so. Die Besitzer waren schon über 60 von dem Hof. Die haben es halt selber nicht gemacht. Die waren große Linda Tellington-Jones-Fans und Pat Pirelli-Fans. Und die Pferde wurden alle ohne Gebiss geritten, nur mit Sidepull, also mit Lindel haben wir das damals genannt. Und am liebsten auch ohne Sattel und natürlich keine Ausbinder und durchhängender Zügel und ganz viel Bodenarbeit und so. Und wir als Helfer hatten da ziemlich freie Hand, also eigentlich komplett. Das Einzige war, dass die Besitzerin wollte, dass ihre Pferde glücklich aussehen. Und dafür gab es keinen richtigen Maßstab. Aber wenn sie aus dem Fenster geguckt hat und das Gefühl hatte, das Pferd guckt unglücklich, dann durfte man mit dem Pferd nichts mehr machen und hat im Prinzip seine Rechte entzogen bekommen und
Das ist ja
musste erstmal
witzig.
wieder
Ja.
Kinderdienst machen. Das heißt,
Aber
uns war allen
mega
daran
gut, ja.
gelegen, dass wir die Pferde irgendwie arbeiten, ausbilden, einreiten, aber immer so, dass sie glücklich aussehen und möglichst friedlich das machen, was wir wollen. Denn wir wollten natürlich alle weiter mit den Pferden arbeiten. Keiner wollte die Kinder beim Zähneputzen beaufsichtigen. Alle wollten mit den Pferden sein. Und da habe ich halt wirklich all meine Wochenenden, Ferien und alles verbracht und ganz viel einfach Pferd gelebt. Und da waren halt auch Isländer. Da kommt meine Leidenschaft für Gangpferde her. Und dann hatte ich halt diese Zweiteilung von unter der Woche das und am Wochenende an den Ferien das und war immer schon so ein bisschen zerrissen, habe auch bei der Dressurbereiterin immer mal gefragt, aber die Pferde sehen nicht glücklich aus, muss das so? Und dann hat sie natürlich damit argumentiert, dass nur so die Pferde gesund sind und das muss wegen der Gesundheit und da müssen sie halt durch, sie wissen nicht, was für sie gut ist, wie kleine Kinder halt auch nicht wissen, was für sie gut ist, sie müssen auch zum Zähneputzen gezwungen werden. Und das war mir auch irgendwie dann logisch und ich habe das ziemlich, also ein paar Jahre so gemacht, bis ich dann mit Ende 16 zu Hause ausgezogen bin und auf den Ponyhof eingezogen bin. Und dann die ganze Zeit neben der Schule Ponyhof gemacht habe, nach der Schule auch noch auf Ponyhöfen gearbeitet habe und dann die Ausbildung gemacht habe. Und da war ich relativ schnell auf dem Trichter, ich mache Dressur und Springen, also ganz normal klassisch Bereiter, weil man damals noch nicht den Schwerpunkt Gangpferde machen konnte. Das wäre Zucht und Haltung gewesen und ich mir gedacht habe, nee, Isländer Gangpferde brauchen auch Dressur. Dann mache ich lieber die Gymnastizierung und die Dressurschiene und kann alle Pferde bearbeiten, egal wo es mich hin verschlägt, als dass ich mich jetzt schon spezialisiere und dann zwar Gangpferde richtig gut lerne, aber den Rest nicht so kann.
Nicht
Ich
so,
konnte mich damals schon nicht entscheiden. Genau. Und so kam das dann aber, dass in mir immer diese Zerrissenheit war zwischen, Sie sollen glücklich aussehen und sie sollen Spaß dran haben, aber irgendwie soll es auch gesund sein. Und ich in der Ausbildung schon sehr schnell eher auch mich zu klassischer Dressur wie Anja Beran und so hingezogen
Ja.
gefühlt habe, aber halt die Ausbildung erstmal durchgezogen habe. Und da auch das Glück hatte, sehr, sehr gute Berufsschullehrer zu haben, die schon da Bilder angeprangert haben von eingerollten Pferden. Und wir reden hier von 2006, 7, 8,
Genau, ich
ne?
wollte gerade fragen, wann war
Und
das, ne? Ja.
genau, und da war schon, guck mal, das Pferd läuft hinter der Senkrechten, das darf nicht sein, guck mal, das ist eingerollt, guck mal, das ist dies. Natürlich wurden auch da die Pferde ausgebunden longiert, aber wenn die richtig ausgebunden sind, ich sag mal, sie haben keinen Nutzen davon, aber sie schaden, also es schadet dann auch nicht unbedingt, wenn es vernünftig gemacht ist, kann man irgendwo vertreten. Aber die Reitlehrer, also die Berufsschullehrer waren schon kritisch der Entwicklung gegenüber. Und das hat mich natürlich noch mal mehr gebracht. Also dieses gerade auch funktionale Bewegungsmuster haben wir uns ganz viel angeguckt. Wie sollte so ein Bewegungsmuster eigentlich aussehen? Wie sollte eine Piaffe, eine Passage, wie soll ein Trab aussehen? Wie soll eine Pirouette aussehen? Und das halt wirklich auch funktional und nicht nur auf Wow-Effekt. Das war dann doch auch schon in die Richtung, in die ich wollte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und einfach immer weiter geguckt und gelernt und wie kann man das verbinden? Also wie kriege ich diese zwei Teile von mir immer mehr zusammen zu einem?
Genau, denn es ist ja ein relativ großer Konflikt, der dann da auch entsteht, ne? Und auch in mir entsteht quasi, wenn ich da irgendwie mitleben muss zwischen den zwei Welten. Ja.
Genau.
Jetzt haben wir gerade gesagt, wir haben uns auf der Messe kennengelernt in Hannover, auf der Passion Pferd. Und wie geht's dir dann so, wenn du auf so einer Veranstaltung bist? Also, ne, ich kenne das von mir selber, da ist ganz viel Konflikt irgendwie auch oft in mir, wenn ich dann die Pferde sehe, die da teilweise in den Ringen sind und die Worte dazu höre. Aber das ist natürlich bei dir und mit deiner Geschichte auch noch mal eine spannende Frage. Wie geht's dir dann so damit? Wie gehst du damit um?
Indem ich versuche, mir manches nicht anzugucken, oder dann mit ein bisschen Galgenhumor zu nehmen, weil es mich dann doch sonst emotional auch mitnehmen würde, könnte. Also das, ja, das kann schon die Laune ein bisschen runterziehen, wenn man manche Sachen sieht. Andersrum, es ist einfach nur das Abbild des realen Lebens. Also es ist nicht anders, als wenn ich hier bei mir in Hamburg in den Reitstall gehe zum Unterrichten und nebenan werden Pferde geritten oder ich fahre irgendwo vorbei und sehe einen Reitlehrer. Da sind genauso viele dabei, wo ich mich freue, sie zu sehen, weil es mir gefällt, aber wo ich mich auch ärgere oder es mich traurig macht, weil es mir nicht gefällt. Oder wenn ich Social Media aufmache. Also es ist, glaube ich, immer dieses Abbild an der ganzen Skala, welchen die einem gefallen, wo man sagt, oh, da würde ich jetzt, glaube ich, aber auch gerne was lernen und mitmachen. Und denen, wo man sagt, um Gottes Willen, bitte nicht die armen Pferde. Und so ist so eine Messe letztendlich auch nur kondensiert, zusammengeschrumpft, das, was aus der realen Welt halt so passiert. Ich glaube, dass ich gehe da genauso mit um wie sonst im realen Leben auch. Ich versuche nicht ungefragt Kommentare zu geben, außer es ist wirklich, wirklich doll. Dann ganz, ganz selten sage ich mal was, aber meistens ist meine Erfahrung, dass es nichts bringt. Jemand, der keinen Rat sucht, wird keinen Rat annehmen. Insofern kann ich es nur besser vorleben und besser weitergeben, nach dem, was ich besser finde. Und das, was ich besser finde, mag ja in 10 Jahren auch anders sein. Also vielleicht gucke ich in 10 Jahren zurück und denke, um Gottes Willen, was hast du getrieben?
Man darf sich ja
Das,
entwickeln, Gott sei Dank, darf man sich
ja,
weiterentwickeln.
genau, es verändert sich ja auch, aber es ist alles individuell und leider sind Pferde Eigentum. Man kann mit ihm machen, was man möchte. Es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Ich glaube, das macht es so schwer zu akzeptieren, wie andere mit Pferden umgehen, weil wir sie so gerne mögen. Pferde sind so unglaublich tolle Tiere, dass wir emotional involviert sind und es sehr schwer ist, sachlich zu bleiben. Also mir ist es zum Beispiel egal, wenn nebenan an der Ampel einer mit der Kupplung mit seinem Auto Schindluder treibt und ich denke, dann kaufst du wohl demnächst eine neue Kupplung. Da bin ich emotional nicht involviert. Ich mag vielleicht genervt sein, dass der irgendwie die Kupplung durchtritt und das Auto komische Geräusche macht, aber es nimmt mich emotional nicht mit. Wenn neben mir jemand mit seinem Pferdschindluder treibt, bin ich gleich emotional dabei und angefasst und es geht mir näher. Und deswegen kann ich es schwerer akzeptieren. Und ich glaube, das ist das, was in der Reiterwelt so schwierig wird, weil wir alle meinen, wir machen es mit dem besten Wissen und Gewissen. Und wenn es dann nicht so ist, wie wir es gerne hätten, dann bemitleiden wir die Pferde oder haben Sorge um die Pferde und das macht es kompliziert. Aber grundsätzlich sind auf den Messen, finde ich, sehr viele schöne Sachen zu sehen. Also die Menschen werden vorsichtiger, die werden aufmerksamer. Es wird lauter angesprochen, wenn was nicht gut ist, im Positiven wie im Negativen, finde ich da. Also manche Sachen sollten vielleicht nicht so laut angesprochen werden oder mit einem etwas höflicheren Umgangston. Und trotzdem ist es schön, dass es mittlerweile angesprochen wird. Ja, zweigleisiges Schwert.
Ja, meine Strategie ist da ganz einfach. Ich stelle mich einfach immer mit dem Rücken zum Ring. Also das mache ich auch, wenn ich irgendwo Kurse unterrichte oder so. Und ich bin damit gesegnet, dass in meiner Bubble, mit den Schülern, mit denen ich direkt arbeite, ich unglaublich viele tolle Menschen treffe, die einfach auch so richtig Bock haben, sich zu entwickeln und weiterzumachen und ihre Pferde mögen. So,
Ja.
ne? Und
Ja, das ist super. Und ich habe auch super viele Leute um mich rum, ob jetzt nun in meinem direkten Umfeld hier vor Ort oder auch online. Ich habe sehr, sehr viele total zugewandte Leute, die weiterlernen und die alles für ihre Pferde geben. Und das macht dann natürlich super viel Spaß zu sehen.
Ja, das macht mir einfach wirklich richtig, richtig viel Freude. Jetzt hatten wir für Hannover so eine Einladungskarte bekommen mit den Ausstellungsunterlagen. Da stand drauf Summit Mut zum Wandel. Da habe ich erstmal gelesen und gedacht, Mensch, Summit, das hört sich schon mal gut an. Summit machen wir ja auch selber. Viel online, ihr macht das ja auch. Und ich finde es immer schön, wenn man sich mit Kollegen und so austauschen kann und sich da in der Gruppe trifft. Und dann habe ich im nächsten Atemzug gedacht, ich gucke mir mal das Line-up an. Da stand dann drauf, oh, jetzt muss ich es zusammenkriegen. Isabel Werth, Christoph Hess, wer war noch da? Weißt du es noch? Carsten
Die
Soestmeier?
PR, genau, die PR-Beraterin von Isabel Werth und der
Ja.
Herr von Continental
Und der
mit
Herr
den
von Kont.
Hufschuhen.
Und zack, war ich raus und dachte mir, ach nö, den Abend kann ich auch besser mit meiner Tochter verbringen. Ich gehe nach Hause. Und offensichtlich war das die falsche Entscheidung, denn das war für den Rest der Messe das absolute Messethema, weil es interessant wurde, weil es wild wurde. Und du warst mittendrin statt nur dabei. So, erzähl mal. Also Mut zum Wandel hieß die Veranstaltung. Was ist denn da passiert?
Ja, erstmal ganz lange nicht so viel. Also es fing an mit einem Impulsvortrag von einem, was war er? Ach, irgendein Forscher für Gesellschaft und Wandel, der einen Vortrag gehalten hat zu den Generationen und den Generationswandeln und den Epochenwandeln. Und wo alle am Anfang ein bisschen skeptisch waren, inklusive ich, und dachten, oh Gott, so ein Impulsvortrag, naja, gut. Und der war richtig gut. Der war richtig
Okay.
gut und endete auf einer positiven Botschaft, nämlich, dass also der hat ganz viele Daten rausgesucht gehabt und da waren Umfragen, wo sie Deutsche befragt haben vor, weiß nicht, 20 Jahren oder was, wie geht's dir? Bist du optimistisch für dich? Und da waren sehr viele sehr positiv und dann gefragt haben, und wie optimistisch bist du für Deutschland? Wie glaubst du an Deutschland? Und da waren die auch sehr optimistisch. Und dann war das dieselben Fragen nochmal jetzt irgendwie aktuell. Und da waren die Leute für sich selber genauso optimistisch, ziemlich gleich, aber für Deutschland sehr pessimistisch. Und da meinte er nur, naja, das ist halt das, was wir von den Medien mitkriegen. Und wir denken, allen anderen um uns rum geht es schlecht. Also sind wir für Deutschland eher pessimistisch. Und obwohl wir selber für uns genauso optimistisch sind wie damals. Also es ist mehr ein gefühlter Pessimismus als ein wirklich existenter und hat halt wirklich mit sehr positiven, optimistischem Ausblick geendet. Und das war sehr, sehr schön. Also das war, der war peppig, der war frisch, der war interessant. kurzweilig, wirklich nett. Und dann
Auch
hat
total spannend, wenn ich da einmal kurz reingrätschen
ja.
darf. Total spannend, denn das ist ja was, denn das habe ich jetzt auch, ich habe mich viel mit Zukunftsforschung die letzten Monate beschäftigt. Da ging es auch so um dieses Thema, dass wir gefühlt, und das erleben wir ja in der Pferdebubble gerade richtig krass, gefühlt ist alles fürchterlich und schlecht, aber eigentlich ist es gar nicht. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich das große Bild mal anguckt und die Daten wirklich mal anguckt, ist eigentlich gerade ziemlich gut. Auch wenn man immer das Gefühl hat, wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs, aber das stimmt gar nicht.
Pferden ging es noch nie so gut wie heute, ne?
Ja,
Also
ja.
Ständehaltung ist, glaube ich, überall mittlerweile verpönt und wird
Nee, in
nirgendwo mehr
Norwegen noch
eigentlich
nicht. Das
gemacht.
gibt's hier noch. In der
Nein, ich
Reitschule
meine jetzt in
nebenan, ja.
Deutschland.
Ja.
Abends Norwegen, arme Pferde.
Jo.
Aber jetzt in Deutschland, ne, wo früher das heimlich immer noch mal gemacht wurde, wird es ja mittlerweile so. Und auch Boxengrößen haben mittlerweile meistens eine vernünftige Größe. Auslauf ist schon auch gängig.
Besser,
Gängiger.
es wird besser. Sagen wir mal, es wird besser. Es
Ja.
ist noch Luft nach oben, aber es wird tendenziell besser. Aber das ist immer so ein bisschen, ne? Also ich finde diesen, finde ich einfach total spannend. Danke, dass du das nochmal erwähnt
Ja.
hast. Ja.
Genau. Naja, und dann kam die Podiumsdiskussion mit den genannten Damen und Herren. Und die war am Anfang doch eher langweilig. Also sie fing ein bisschen merkwürdig an. Wo der Moderator und Christoph Hess sich so ein bisschen mit merkwürdigen Witzen amüsiert haben, die das Publikum nicht so lustig fand. Und dann ging es einfach, wie gefühlt, ohne Plan weiter, wo man die rote Linie doch vermisst hat. Also es ging dann mehr darum, gefühlt jedenfalls für mich, wie der Wandel von Printmedien hin zu Social Media in der Reiterwelt vollzogen wird und wie neue Messtechniken wie diese Hufschuhe von Conti die Reitwelt verbessern und verändern können. Und ich selber als Mensch aus dem Pferdesport denke bei dem Namen Mut zum Wandel natürlich an den Wandel im Pferdesport. Und wir haben
Klar, das ist
halt
das
dieses.
Erste, woran wir denken. Klar,
Genau,
ja.
wir haben halt dieses Riesenthema, der Dressursport, der Leistungssport, der wandelt sich nicht unbedingt in eine Richtung, die ich gut heiße. Und dass man vielleicht einen Mut haben sollte, es auch wieder anders zu wandeln, in eine etwas andere Richtung. Und gerade mit den Skandalen, die jetzt um Olympia drum waren und jetzt ja auch gerade akut, genau vor der Messe, noch der Skandal mit verschiedenen Videos von Jessica von Bredow-Werndl.
Oh, guck mal,
Und
schon wieder was verpasst. Ich verfolge das gar nicht mehr. Das rührt
Genau,
mich
und
so auf. Ich
Charlotte
will es gar nicht
Dujardin
wissen.
hat ja am Mittwoch, Donnerstag war die Veranstaltung und am
Ja.
Mittwoch wurde ihre Strafe
Ja.
bekannt gegeben. Das heißt, das war auch gerade aktuell. Und natürlich ging dann bei mir als auch den Leuten um mich herum, mit denen ich geredet hatte, die Gedanken hin zum Wandel im Reitsport
Ja,
über
ja.
Reiten, Leistungssport. Und dann bekam ich den Eindruck, die erste halbe Stunde, dass es mehr um wirklich den Wandel hin zu Social Media und den Wandel hin zu neuen Messtechniken und Forschungsmöglichkeiten ging. Und habe dann nochmal meine E-Mail rausgesucht, meine Bestätigungs-E-Mail, ob da eine nähere Beschreibung stand, was dort eigentlich nach dem Titel kommen sollte. Und habe die Einladung rausgeholt und da stand gar nichts. Es stand wirklich nicht mit einem Wort beschrieben, worum es gehen sollte und dachte, naja gut, dann sitze ich jetzt hier halt noch ein bisschen rum. Wenn es zu langweilig wird, gehe ich halt. Gibt ja noch Snacks und Getränke
Ja,
danach.
genau. Wenigstens gibt's was zu essen, ne? Dann ist das Buffet
Genau,
wenigstens
gibt
gut.
was zu
Genau.
essen. Und es wurde dann aber ein bisschen brisanter, als dann das Gespräch darauf kam,
Ja.
wie Reitsport in Social Media präsentiert ist, dass dort ja aber, also warum Isabel Werth jetzt bei Instagram ist und dort eine PR-Managerin hat, was die denn dort genau machen, nämlich dass sie das ungebildete Publikum hinter die Kulissen gucken lassen wollen, dass sie Fotos machen von Isabel Werth in den Ställen, dass man sieht, dass die Pferde dort mit Stroh eingestreut sind und dass das auch ganz normale Menschen und ganz normale Pferde sind. Und dann ging es weiter mit Shitstorms, dass die nicht gut seien, verständlicherweise, wer
Was ja
findet
auch
das
nicht
schon
schön
gut?
ist, ne? Ja, genau. Was einfach nicht schön ist, kein guter Umgangston.
Genau, und dass natürlich auch bei den Leuten, die das dann betrifft, wirklich auch an die Psyche geht. dass da einige psychologische Beratung brauchen, weil das wirklich auch persönlich übergriffige Kommentare teilweise sind. Und da gehe ich total mit. Das geht halt
Ja, ich auch.
einfach
Das geht überhaupt
viel
nicht.
zu weit. Das
Ja.
darf nicht sein.
Und nimmt ja auch jede Kommunikationsgrundlage, ne? Also sogar wenn man
Ja.
sagen würde, da ist jetzt irgendwie jemand, der zeigt eine verwerfliche oder nicht so schöne Technik, muss ja nicht immer gleich Missbrauch sein, heißt das ja immer noch nicht, dass mir das das Recht gibt, noch oben drauf zu schlagen. Also das geht einfach gar nicht.
Und trotzdem muss ich in gewisser Weise da ein bisschen, ja, vorsichtig sein, weil ich einfach auch denke, wer sich auf eine internationale Plattform stellt, sei es nun durch internationale Turnierteilnahme oder Videos in Social Media, der präsentiert sich nach außen. Musiker, wenn die ein Album veröffentlichen, die kriegen auch eine Kritik. Und da wird auch immer irgendein Musikmagazin sagen, das Album ist nicht gut, das andere war besser. Oder das war jetzt aber unkreativ. Und damit müssen die Musiker leben, schon noch
Aber
bevor
da,
es
also,
Social Media
ja,
gab.
aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? So, man kann ja sagen, finde ich nicht schön. Man kann auch sagen, ist irgendwie Quatsch. So, aber man muss ja nicht persönlich werden.
Genau, also dieses
Und, ne?
Persönliche,
So,
das geht
genau,
halt nicht.
richtig.
Aber
Man muss ja nicht persönlich werden.
die Kritik alleine
Ja.
ist einfach
Legitim. Da
das,
bin ich
was
ganz bei
kommt.
dir.
Also
Kritik
man,
darf, ja.
so, sie sollte halt nicht unter die Gürtellinie sein und nicht persönlich übergriffig sein und nicht an den Charakter des Menschen gehen, vor allen Dingen, wenn man
Genau,
den gar nicht
genau.
persönlich kennt. Das geht halt einfach überhaupt nicht. Und ja, also es sollte ein sachliches Niveau irgendwie sein. Aber grundsätzlich, dass man Kritik bekommt, finde ich, ist einfach zu erwarten, wenn man sich der Plattform stellt. So.
Auf jeden Fall. Ich finde nur, es ist nur dieser ganz große Unterschied zwischen, es gibt einen
Ja.
Shitstorm, ich mache jemanden persönlich fertig. Und es wird sachliche Kritik ausgeübt. Das sind
Jetzt,
zwei.
ja. Genau, aber jetzt ist
Ja.
halt die Frage, wie definiert man einen Shitstorm? Und auch da wieder der Punkt, ich glaube, bei Pferden ist es sehr schnell sehr persönlich, weil wir uns emotional den Pferden verbunden fühlen.
Bei
Das
Pferden, bei
macht es.
Kindern, bei
Ja.
überall, wo Emotionen drin ist, wird es immer.
Ja,
Ich habe
es
kürzlich eine
ist
Studie
schwerer zu
gelesen. Ich bin ja
ertragen.
hier, die Katrin sagt immer, ich bin die Studientante. Ich stelle mich immer überall vor und sage, das ist die Kollegin, die übrigens alle Studien kennt. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, da ging es um Selbstreflexion. Und da ging es darum, dass Selbstreflexion was mit Emotionsregulation zu tun hat. Und in dieser ziemlich groß angelegten Studie wurde herausgefunden, dass überhaupt nur 15% aller Menschen die Kompetenz überhaupt haben.
Das
Und dann ist
erklärt
es
einiges.
das erklärt einiges, fand ich jetzt auch. Und das erklärt natürlich einfach auch, warum wir gerade bei diesen emotionsgeladenen Themen so schnell an die Decke gehen und irgendwie das Gefühl haben, wir müssen was tun, wir
Wir
müssen
müssen
uns
die Pferde
Stellung
retten.
beziehen, wir müssen die Pferde retten, wir müssen, ne? So müssen wir vielleicht gar nicht. Aber
Aber
uns
ich
fehlt
habe
dann in dem Moment, wo es uns anfasst, die Fähigkeit zur Regulation.
mir sagen lassen, bei Kindern in der Szene und bei Hunden in der Szene ist
Ja.
es nicht viel anders. Da
Ja.
wird sich genauso an die Kehle gegangen.
Ja, würde ich absolut eins zu eins unterschreiben, habe ich auch so erlebt. Genau. Und das ist ja auch das, was als nächstes dann passiert ist, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Dass wir uns an die Kehle gegangen sind, nicht zum Glück.
Naja,
Aber
nicht, aber dass die Regulation nicht so
ging,
gut war.
ja, genau, es ging dann halt weiter und da wurden ein paar unschöne Aussagen getätigt seitens Isabel Werth, also die das Video von Charlotte Dujardin und die Handlung, wo sie da irgendwie in diesen Trainingssituationen ziemlich lange auf ein Pferd eingehauen hat mit einer Peitsche. Das wurde als eine Situation dargestellt und Andreas Helgstrand wisse ja gar nicht, was in seinem Stall passiert ist und überhaupt, und er hätte so viel für den Turniersport getan, da müsse man
Der
ihm das noch
Arme.
verzeihen. Also es wurde schon sehr, sehr schön geredet. Sie hat die komplett verteidigt und da blieb dann auch der Applaus im Publikum weitestgehend aus. Es gab so ein Verlegenheitsapplaus, aber ganz, ganz leise. Es ging ein Raunen durch. Christoph Hess hat sich tatsächlich dann aber auch geäußert und meinte, also mit Charlotte Dujardin, das geht gar nicht, das könne man so nicht stehen lassen. Wer so lange, so doll ein Pferd drangsaliert, der hätte ein persönliches Problem und sollte sich mit sich selber beschäftigen, aber nicht mit Pferden. Das gab dann wiederum Applaus. Aber es ging dann halt auch darum, wer in diesen Shitstorms ist, also wer diese macht. Und das seien ja größtenteils Leute, die gar keine Ahnung hätten, also so militante Peter-Mitglieder. Es seien dicke Hausfrauen auf Pferden, die besser gar nicht reiten sollten. Und es seien unerfolgreiche Trainer und Reitlehrer, die einfach durch diese Kommentare ihre kleinen Reitschulen und Akademien bewerben wollen und ihre 5 Minuten Fame haben wollen, indem sie auf jemand anderem rumhacken. Und ja, so, das seien die, die diese Shitstorms kreieren. Genau. Und das ging dann noch so ein bisschen so weiter. Und dann kamen Publikumsfragen. Und die waren sehr, sehr gut. Es gab insgesamt 5. Die erste war sehr, sehr schön gestellt in die Richtung, dass wir nun in den Richtlinien Bilder haben, an denen wir uns orientieren, nach denen wir alle lernen. Nach den Richtlinien geht die FN und danach gehen eigentlich auch Turniere. Und die Bilder weisen ja nun eine riesen Diskrepanz zu dem auf, was wir bei Turnier sehen. Was hätte sich denn da gewandelt und was müsste denn jetzt verändert werden? Da müssten wir bei Turnier wieder mehr das sehen, was in den Richtlinien aufgemalt und beschrieben ist? Oder müssten wir die Bilder, die wir in den Richtlinien haben und die Beschreibung dahin wandeln, was wir auf Turnier sehen? Aber im Moment
Ist eine
ist da ja
gute
eine
Frage, ne?
Diskrepanz.
Ja,
Sehr, sehr gute
schöne
Frage.
Frage, ja.
Und Christoph Hess meinte, ja, die Richtlinien gelten und die galten schon immer und die sind super gut und die sind auch, haben ihre Gültigkeit und werden die auch behalten. Aber es gibt einen Grund, warum dort Bilder gemalt sind und keine Fotos, weil Fotos ja Momentaufnahmen seien und das Ideal auf diesen Bildern ja abgebildet ist und das könne ja nicht immer gehalten werden. Und insofern ließe sich durch reale Welt Bild diese Diskrepanz erklären und das sei halt so.
Ja, okay, also natürlich. Gut. Ja, erzähl mal erstmal zu Ende, bevor ich Zwischenfragen stelle. Ich habe hier nämlich schon so ein
Okay.
paar notiert auf meinem Zettelchen.
Die zweite Wortmeldung ging dann ein bisschen in eine andere Richtung. Da ging es dann darum, dass dieses Gespräch mit Mut zum Wandel ja eigentlich die wichtigen Themen gar nicht angehen würde. Und der Herr wollte gerne über Stallbau und Ressourcen also im Reitsport reden. Wo dann irgendwie alle auf dem Podium einhellig gesagt haben, ist ein wichtiges und spannendes Thema, aber
Aber nicht hier.
nicht hier und da sitzen jetzt auch gar nicht die richtigen Fachleute dafür
Ja.
hier jetzt so. Also das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Die dritte Wortmeldung war auch richtig gut. Da ging es dann darum, dass sie kann ich ja sagen, ist Annika Hansen gewesen, eine ziemlich bekannte Influencerin im Pferdebereich, also Pferdeinfluencerin, die also genau im Social Media Metier unterwegs ist und das ist ihr Beruf und ihr
Und
Leben
sich da auskennt, ja.
und sich da auskennt und auch viel rumtreibt, viel weiß, was dort passiert. Und die sagte, also über diesen Vortrag sei jetzt bei ihr oder diese Podiumsdiskussion sei bei ihr der Eindruck entstanden, dass Isabel Werth und die anderen, die jetzt über Shitstorms geredet haben, dass die der Meinung seien, dass in Shitstorms nur persönlich angreifende, unsachliche Kommentare seien von Leuten, die keine Ahnung haben. Und das würde sie doch durchaus anders empfinden. Sie sagt, es sind natürlich auch solche Kommentare da drin, aber sie würde sehr, sehr viele Kommentare lesen, die fachlich fundiert sind, gut recherchiert sind, teilweise mit Quellen bewiesen sind, von wirklich auch guten Pferdeleuten, von Fachleuten. Und die kann man doch jetzt nicht einfach so ausblenden und mit in den Shitstorm tun, denn ein Shitstorm sei das ja nicht, sondern ein fachlicher Austausch, der halt erstmal nur einseitig bleibt. Und dafür hat sie riesen Applaus bekommen,
Ja,
weil ich
macht auch
glaube, ja,
total Sinn, ne? Ja, ist genau
wer hat
das, ist
nicht schon
genau
mal
der
was
Punkt.
kommentiert?
Gen
Genau,
es ist
und
aber
hat
das ist ja
sich
genau
Mühe
der
gemacht.
Punkt und der Unterschied zwischen Shitstorm und Kommunikation. Ja.
Genau, und daraufhin hat Isabel Werth sie direkt angesprochen, weil sie sich wohl auch irgendwie kennen, durch die ganze Arbeit, die Annika Hansen dann auch in der Öffentlichkeit macht. Die moderiert ja auch einige Turniere und so. Und Isabel Werth hat sich enttäuscht geäußert, dass Annika das von ihr denken würde, denn und also es wäre ja blöd, wenn dieser Eindruck entstanden sei, denn dem sei ja nicht so. Also sie hat sich nicht entschuldigt, aber sie meinte, nee, der Eindruck. Also sie hat das dann auch nicht weiter ausgeführt, was sie eigentlich gemeint hat oder wie es denn eigentlich ist. Sie hat nur gesagt, nee, so war das nicht gemeint. Dann gab es noch eine Wortmeldung, die auch kritisch war, die ich allerdings nicht mehr in Erinnerung habe. Ich mein Gehirn zu sehr auf Adrenalin war. Und
Zu dem
aus meiner
Zeitpunkt hattest du schon
Erinnerung,
Puls?
ich habe tatsächlich ab dem Moment, wo ich gesehen habe, dass Mikrofone gereicht wurden, das war so auf Hälfte der Podiumsdiskussion, habe ich angefangen zu überlegen, was ich sagen könnte und habe mich von Anfang an gemeldet, habe aber halt das Mikrofon nicht bekommen. Und als dann die letzte Wortmeldung, also die vierte Wortmeldung war und mir keine weit genug ging, ich aber schon gemerkt habe, dass eigentlich alle im Publikum oder fast alle, also die Mehrheit im Publikum, auch kritisch dieser Diskussion gegenüberstand und ich da nicht alleine auf weiter Flur stehe mit meiner Verwirrung, was diese Veranstaltung soll und meiner Enttäuschung ja auch, war ich dann schon auch sehr, sehr episch darauf, was zu sagen. Denn mich kennen nicht so viele und ich kann, also ich habe da auch nicht so viele Probleme mit, mich unbeliebt zu machen oder mich hinzustellen und was zu
Und du
sagen.
siehst
Und
ja auch erstmal ganz niedlich aus. Da rechnet ja dann keiner vielleicht mit, ne?
nee, genau, und mir ging das aber auch alles nicht weit genug. Also mir ging es wirklich alles nicht weit. Es war alles kritisch, aber es ging mir nicht weit genug. Und als es dann hieß, ja, das war jetzt die letzte Wortmeldung, bin ich tatsächlich aufgestanden und habe gewunken. Und die Dame, die die Mikrofone verteilt hatte, hatte ja vorher immer schon gesehen, dass ich mich auch gemeldet habe. Und dann hat der Moderator gesagt, ja, dann alle guten Dinge sind fünf, dann machen wir noch eine Wortmeldung. Ich glaube, das hat er danach ein bisschen bereut. Denn ich habe dann einfach diese ganze Veranstaltung hinterfragt und kritisiert, denn es war ja nun, wie du selber auch gesagt hast, du bist dort nicht hingegangen, weil du davon ausgegangen bist, es kann keine sinnvolle Diskussion entstehen, wenn alle, die
Richtig.
auf dem Podium sitzen, einer Meinung sind. Und das war halt das, was mich so enttäuscht hat. Und was ich da direkt angesprochen habe, dass ich gesagt habe, diese Veranstaltung soll um einen Wandel im Reitsport gehen, sie soll eine Diskussionsrunde sein und sie soll vernetzen und soll Verbindungen schaffen, Kommunikation schaffen. Und jetzt entsteht eine Situation, wo auf dem Podium fünf Leute sitzen, die alle einer Meinung sind, hier unten im Publikum andere Leute sitzen, die wahrscheinlich mehrheitlich einer anderen Meinung sind. Und den ganzen Tag unten auf der Messe gestanden und gearbeitet haben, denn es waren mehrheitlich Trainer, die entweder Vorträge gemacht haben, Vorführungen gemacht haben, Leute, die dort ihre Stände haben und Leute bilden. Das waren jetzt ja nicht Leute mit Verkaufsständen, sondern mehrheitlich waren das Leute mit
Schon auch Leute, die einen Plan von dem haben, was die tun, so
die
wie
ein
du und ich.
Wissensangebot bieten, ob nun als Hufschmiede, als Physiotherapeuten, als Reitlehrer, als, ich meine, da saßen Leute wie Osthildes Richard Hinrichs, da saßen Jenny und Per, da saßen wirklich, wirklich viele gute Pferdeleute. Und wir mussten uns dann anhören in einer Diskussion, wo wir ja nicht einfach so reingrätschen konnten, dass wir ja die kleinen Trainer sind, die ihre 5 Minuten Fame abholen wollen, indem wir das kritisieren, was die da oben machen. Und das fand ich ziemlich respektlos und habe das Gefühl, dass so eine Veranstaltung die Fronten eher verschärft, als sie aufzuweichen und dem Reitsport gegen eigentlich einen Bärendienst erweist, weil wir jetzt mit einem Gefühl wieder weggehen von, wir mussten uns anhören, dass wir ja nichts zu melden haben und eigentlich keine Ahnung haben, denn wir haben ja noch nichts erreicht. Und wir sind ja, also wir so. Was denn der Sinn dieser Veranstaltung sein soll, wenn nicht noch mehr Fronten zu machen? Wo soll es denn hingehen? Wie so? Und das war, also grundsätzlich habe ich halt niemanden persönlich angegriffen, denn das war gar nicht meine Intention, darum ging es mir auch gar nicht, sondern diese Veranstaltung zu hinterfragen und den Titel dieser Veranstaltung zu hinterfragen, denn es hat ja wirklich nichts dafür getan. Und Isabel Werth hat sich persönlich angegriffen gefühlt, hat dann reingegrätscht, noch bevor der Moderator das konnte, und meinte: Ja, was genau gefällt dir denn am Turniersport? Berke, ich habe nie über den Dressursport geredet. Was wäre denn mein Problem mit dem Turniersport? Und weil ich so überfahren war und ja auch erstmal eine Sekunde zum Denken brauchte, habe ich halt etwas frech geantwortet: Do you want the shortlist or the long? Und wollte schon weiterreden, also beziehungsweise habe schon weitergeredet, wo sie richtig böse gegen angegangen ist, das sei ja wohl ein dumm, also das sei ja wohl dumm und ein unerhörtes Niveau, auf das Niveau ließe sich nicht herab. Und was ich denn da schon wisse, ich hätte ja keine Ahnung und überhaupt. Und dann hat der Moderator echt Probleme gehabt, ihr das Mikrofon wieder wegzunehmen. Und hätte gesagt, naja, ich müsse dann wohl ja doch auch mal ausreden und ihre Frage beantworten können. Und ich habe dann halt so Dinge gesagt, von wegen, dass also die Pferde ein völlig unnatürliches Bewegungsmuster haben. Das Equipment ist viel zu eng. Die Pferde zeigen Stressreaktionen in der Körpersprache. Es wird immer wieder auch von gesundheitlichen Problemen, ne, blutende Mäuler, Bäuche, sonst was. Und die Pferde werden mittlerweile im Turniersport ja nicht mehr wirklich alt. Eigentlich sollte gerade die Dressur für das Pferd sein. Und mittlerweile hat man eigentlich eher das Gefühl, dass das Pferd für die Dressur ist und es ihnen nicht unbedingt gut tut. Das könne ja wohl nicht sein. Gleich Isabel Werth wieder. Ich könne ja mal zu ihr in den Stall kommen und alle ihre Pferde wären alt. Gigolo ist 26 geworden. Ich kann ja mal vorbeikommen, auf ihre Rentnerwiese gucken. Jetzt muss man sagen, Gigolo ist in den 80ern geboren. Ich glaube 86 oder so. Da ist Isabel Werth noch anders geritten, da wurden die Pferde noch anders gezüchtet. Also so. Und ich sage ja gar nicht, dass alle Pferde im Turniersport jung sterben.
Das war
Ich
ja
sage
vielleicht auch gar
einfach.
nicht das Thema, ne? Sondern sie wollte eigentlich nur von dir wissen, was stört dich? Und
Ja.
jetzt komme ich hier wieder als Studienfrau und dafür haben wir ja genug statistisches Material, um einfach sagen zu können, das durchschnittliche Dressurpferd wird nicht sehr alt und das Alter sinkt von Studie zu Studie. Wir waren mal irgendwann bei, ich glaube, 8 oder 9 Jahren. Mittlerweile sind wir zwischen 6 und 7 Jahren. Das ist nicht unbedingt Qualitätsmerkmal sowohl für den Sport als auch für die Zucht. Die können sich beide zu gleichen Teilen die Hüte aufsetzen. Und das wäre so der Moment gewesen, in dem ich gerne da gewesen wäre. Dann hätte man ja eigentlich nur so, na, da gibt es ja so schöne Metastudien, die kann man aus dem Hut zaubern. Und da gibt es ja auch die
Aber es,
großen Studien zum Schmerzgesicht und so. Also das brauchen wir gar nicht diskutieren.
du wärst leider nicht zu Wort gekommen. Und
Nein,
das
das
ist
ist
ja
der
das
Grund, warum ich nicht
Traurige,
hingegangen
denn dann haben sie sehr, sehr schnell die Veranstaltung beendet mit der Ankündigung, dass es nächstes Jahr im Rahmen der Messe ein internationales Springturnier gibt, was
Ach,
irgendwie
so ein
dann
Glück.
völlig untergegangen ist, was
Mensch.
irgendwie keiner mehr
Ja, wollte
bejubelt
keiner mehr
hat.
hören.
Und alle dann zum Essen und Trinken gegangen sind, aber natürlich mit riesen Gesprächsthemen. Also da wurde dann wirklich viel, da war dann viel Unruhe und so. Ich wurde dann von einer Dame von der Messe aufgesucht, die fragte, warum wir denn alle so aufgebracht seien und warum ich so aggressiv sei. Und die hat nicht verstanden, was ich meinte mit, es ist eine Spaltung bei dieser Veranstaltung eingetreten, die nicht sein darf, wenn man einen Austausch haben möchte. Und das hat sie nicht verstanden. Sie hat nicht verstanden, dass die meisten Leute, die auf der Messe mit Vorführungen machen, in egal welchem Ring und selbst bei denen im großen Schaubild, im Abendprogramm, keine Turnierreiter sind. Ich glaube, da war außer Lisa Röckner keiner, der Turniere reitet oder da Interesse dran hat, weder in den Ringen noch sonst irgendwo. Bei allen Vorträgen waren eigentlich eher Leute, die gegen den Leistungssport mit Pferden sind. Bei allen, also dass das Publikum ein ganz anderes ist und vor allen Dingen die Leute, die Fachleute, die unten das Publikum bedienen und beraten, andere sind als die, die sie da auf dem Podium hatten. Das hat sie so nicht gesehen und nicht verstanden und meinte, nee, also das können wir beweisen. Wir machen ja auch Umfragen. Wir haben gefragt,
Schön.
es sind 17% Turnierreiter bei uns auf der Messe. Sag ich, was wurde denn als Turnier gezählt? Ja, alles. Sag ich, auch für Zügelwettbewerb? Ja. Kann man ja nicht trennen. Sag ich, naja, also ganz ehrlich, alles bis L ist, egal ob Springen oder Dressur, ist Freizeitreiter. Und da wird dann natürlich jedes Kind, was mal auf dem Führzügelwettbewerb war
Genau.
oder eine E-Dressur geritten ist, wird, oder eine Reiterrallye oder was weiß ich, die werden sagen, die waren mal auf dem Turnier und werden dann in diese 17% Turnierreiter gerechnet. Wenn man das weiß, wer alles als Turnierreiter für die Messe gezählt wird, kann man sich dann ungefähr sagen, wie viele davon auf L-Niveau und höher starten. Das sind dann vielleicht 2% von diesen 17%. Also es ist verschwindend gering. Das war der so nicht. Nee, nö, wieso? Hä?
Ja, gut. Also ich habe mir den Podcast von der Claudia und von der Katrin angehört, von den Dressurstudien. Hast du den angehört? Die haben mit der Laura
Mit
Götzsch, glaube ich, zu
Laura.
den genau,
Genau,
über das
Laura
Thema
Götz.
gesprochen. Was bei mir davon hängen geblieben ist, es war keiner vorbereitet auf das Thema Mut zum Wandel.
Genau. Genau, Laura
Das ist
hatte ja
natürlich ein
dann
bisschen unfair einfach,
mit
ne?
Annika Hansen
Ja.
zusammen gleich noch einen Social Media Post gemacht am nächsten Tag und sie hatten ein Gespräch mit Christoph Hess. Und da kam dann halt raus, es gab keine Vorbesprechung, es gab keine rote Linie, es war wirklich so ein bisschen dahin geredet und die dachten, das wird schon irgendwie gehen.
Das wird schon irgendwie gehen. Das ist natürlich einfach eine, ja, jetzt keine Glanzleistung der Messe. Aber ansonsten ist das natürlich eigentlich ein sehr gut gewähltes Thema, Mut zum Wandel. Denn das ist was, das ist ja auch der Grund, warum es so emotional wurde dann am Ende des Tages, weil es uns alle umtreibt, weil immer wieder diese Frage kommt, was wird mit dem Pferdesport? Was wird mit dem Reiten insgesamt? Es gibt Bemühungen, das ganz grundsätzlich zu verbieten. Wir sind uns alle, zumindest in diesem Rahmen, ich glaube, in dieser Bubble, wo wir in der wir uns bewegen, darüber einig, dass wir gar nicht gegen Reiten sind, sondern gegen Pferdemissbrauch. Und wir sehen diese unglaubliche Emotionalisierung, die wir im Kleinen dann im Reitstall haben und im Großen auf solchen Veranstaltungen, die dann
Ja,
ja
und auf
auch
Social Media,
auf
ne?
Social Media, ne, die dann eben auch die Brücke wegnimmt zu einer vernünftigen Kommunikation, was ich persönlich sehr schade finde. Und dann postet Christoph Hess, weil wir ihn jetzt mehrfach schon hatten, hier im Gespräch natürlich auch, ein wunderbares Statement zu Beginn des Jahres und sagt, er wünscht sich weniger Kritik, fundamentale und dekonstruktive Kritik würde sich auf Social Media häufen. Ich kann das mal eben zitieren. In den Kommentaren, sowohl auf meinen eigenen Profilen als auch bei den anderen, lese ich immer häufiger fundamentale und leider oft dekonstruktive Kritik. Das finde ich bedauerlich, denn Social Media sollte nicht nur das Perfekte, sondern vor allem das Echte zeigen. Dann geht der Post noch unglaublich lang weiter und es geht darum, dass diese Art von Kritik sich da dazu führen würde, dass weniger Menschen sich trauen, die Realität zu zeigen. Eine Kollegin von mir hat das geteilt. Da konnte ich mir dann den Kommentar auch nicht verkneifen, habe gesagt, also ich finde, es wäre durchaus ein Unterschied, ob man eine Realität, also ein Learner zeigt, ne? Jemand, der sich mit seinem Pferd entwickelt und auf diesem Weg den einen oder anderen Fehler macht, damit kann ich total gut leben. Oder ob wir Pferde sehen, die hochgradig schmerzhaft sind, die Ganganomalien zeigen, die Schmerzgesichter zeigen. Und da finde ich,
Völlig
brauchen wir uns mit
überfordert sind
völlig überfordert sind. Genau.
mit der Situation, in die sie geworfen
Ja,
werden. Ne? Das war
genau.
zum Beispiel das Video von Jessica von Bredow-Werndl, wo auch ein Riesenartikel in der SZ dann war. Das Pferd, na klar, hat die das nicht böse angefasst und so, aber das war völlig überfordert mit der Situation und das ist auch nicht okay.
Und da, ja, das ist auch nicht okay. Das stimmt. Ne? Oder wir sehen auf der Olympiade bei der, da gab es dieses Jahr diese schönen Bilder von der Veterinärschau, sehen wir Pferde mit abgesenkten Brustkörben, mit hohlen Widerristen, mit you name
Ja, wo man
it.
normalerweise, wenn man so ein Pferd Nackedei sieht, sagen würde, okay, das braucht jetzt Reha-Training. Und das sind
Genau.
die, die auf
Richtig.
Weltspitzenniveau Leistungssport betreiben.
Genau, die dann nach
Passt
Hause gehen,
nicht
irgendwie mit
zusammen.
einer Olympiamedaille oder ich weiß nicht was, ja, und wo ich mir da angucke und denke, das kann es doch wohl
Das ist
irgendwie nicht sein.
halt genau der Punkt, wo ich sage, eigentlich ist Dressur für das Pferd. Für mich ist Dressur eigentlich sowas wie Pilates oder Yoga für Pferde. Und im Idealfall sieht das Pferd dann körperlich gesünder aus und ist geistig ausgeglichener. Bloß wenn ich solche Pferde sehe, dann ist für mich die Schlussfolgerung, dass das Pferd für die Dressur da und nicht andersrum, denn das Pferd hat ja keinen Benefit davon.
Nee, eben nicht. Ja, und dann kann man auch sagen, okay, die sind teilweise lange dahin transportiert worden. Die haben natürlich Stress, ne, in dem Moment auch. Das geht. Ich kenne das von meinen eigenen Pferden, wenn ich früher als Wochenschüler irgendwo hingefahren bin. Hatten die Stress bei der Autofahrt und dann kommen die da an und brauchen erstmal einen Moment Regenerationszeit, aber dann muss ich das eben so planen, dass meine Pferde das auch haben. Oder ich muss mich davon verabschieden, lange Distanzen zu überwinden, dann kann ich die Olympiade in Tokio halt nicht machen. So, also da muss ich mich dann irgendwann entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Was ich viel interessanter finde, ist die Relativierung der Kommentare und die Relativierung der Kritik, um das dann am Ende des Tages vor sich selber auch so zu rechtfertigen, damit weiterleben
Christoph
zu können.
Hess. Christoph Hess ist ein unglaublich sympathischer Mensch, der sehr
Ja,
gut
finde ich
reden
auch.
kann und sehr harmoniebedürftig erscheint. Und ich glaube, mit bestem Wissen und Gewissen alle miteinander in Kommunikation bringen möchte. Und er wird
Und ja
sehr,
auch viel für den Pferdesport tut, ne?
genau. Und trotzdem finde ich, wer, ne, wie war das, wer durchlässig für alles, wer offen für alles ist, ist nicht ganz dicht. Gibt es dazu ein schönes
Der ist ja
Sprichwort?
schön.
Der fällt mir dann, dieser Spruch fällt mir bei Christoph Hess immer mal wieder ein, wo ich mir wünschen würde, dass doch irgendwann eine Abgrenzung stattfindet für das, was wirklich einfach nicht geht. Also das Erste, wo ich das erste Mal so richtig angeeckt bin mit seiner Meinung, war, ich meine, er ist Ausbildungsbeauftragter der FN oder war er jedenfalls damals, ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist, wo ein Werbevideo gemacht wurde für den Beruf des Bereiters. 5 Minuten ging der oder 4 Minuten ging der von der FN gemacht. Und in dieser kompletten Zeit war jedes Pferd, was durchs Bild lief, hinter der Senkrechten. Jedes.
Super.
Und das ist ein Werbevideo, da flossen ewig viele Gelder, dass jemand einfach so mal eine Videokamera draufhält und das Pferd mal hinter die Senkrechte kommt und da vielleicht auch mal eine Zirkelrunde bleibt. Alles gut, passiert, ist reales Leben, da stimme ich zu. Aber wenn man ein Werbevideo macht mit einem großen Budget und man ein breites Publikum ansprechen möchte, dann finde ich, sollte man die besten Bilder nehmen, die man hat, mit denen man sich präsentiert. Und wenn
Das
jemand
waren wahrscheinlich
solche,
die besten Bilder.
genau, und das finde ich, ist dann ein
Genau.
Armutszeugnis. Wenn das die besten Bilder sind, zeigt mir das einen Mangel an Awareness, an Bewusstheit für die Situation und dass es nicht mehr auffällt. Dass es nicht mehr auffällt, als das sollten wir nicht nehmen, das ist nicht das Ideal. Denn klar, man sollte nicht immer nur Idealbilder zeigen, aber in einem Werbevideo bitte schon. Und in anderen Situationen sollte man es auch ansprechen. Es gibt einfach so viele Videos von Kursen und Vorführungen von Christoph Hess, wo er sagt, ja, so super und so sollte das sein und das ist das Ideal. Und das Pferd ist mehr in der Waagerechten mit der Nase als in der Senkrechten. Und ich denke mir, nee, das ist, also du kannst sagen, ja, gut, das ist besser als vorhin, aber das ist nicht das Ideal, das sollte man nicht sagen. Klar, das könnte man jetzt auch als Haarspalterei bezeichnen, aber ich finde es eine wichtige Haarspalterei. Vor allen Dingen in so einer Position.
Ja, ich finde das tatsächlich immer sehr schwierig, das an Personen festzumachen. Denn eigentlich ist es ja ein Problem im System.
Ja.
Und wir haben da ja nicht nur im Turniersport, sondern in allen Reitweisen, ne? Also viele von uns sind ja auch ganz bewusst nicht im Turniersport unterwegs, weil sie diese Art von Druck oder diese Art von Ausbildung dann auch nicht wollten mit so viel Druck und haben sich Alternativen zugewandt.
Ja, wir hatten jetzt halt nur das Statement von Christoph
Naja,
Hess angesprochen und
absolut.
da ist halt für mich einfach dieses, er ist super nett, super sympathisch, möchte die Kommunikation, aber für mich persönlich ist zu wenig Abgrenzung.
Ich würde mir,
Genau.
egal von wem, immer mal wieder etwas mehr Rückgrat wünschen, um im Zweifel auch in einer Kurssituation zu sagen, dieses Pferd ist gerade nicht trainierbar. Ja, dann können wir andere schöne Sachen machen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Bodenarbeit im Schritt machen oder so, wenn das noch geht. Aber ich erlebe das immer wieder auf Kursen. Ich war gerade im letzten Jahr auf zwei Seminaren, wo 8 von 8 Pferde lahm waren. 8 von 8 Pferden. Und wo man sich dann beim 8. Pferd ernsthaft überlegen muss, in welcher Variante ich jetzt dem Kunden noch erkläre, dass dieses Pferd eigentlich nicht trainierbar ist. Ja, ich fand auch die Zeit schöner, bevor ich Ganganomalien gesehen habe. Fand ich total schön. Also,
Manchmal ist es entspannter, wenn man weniger sieht.
ja, genau, das ist, ne, also das ist eine Frage, die ich persönlich für mich tatsächlich bearbeiten muss, weil ich mir oft immer wieder denke, ist das eigentlich gut, als Trainer so viel zu wissen oder nicht? Am Ende des Tages ist das so und ich erlebe das durchaus. Wir haben das jetzt in unserem Membership ganz gut geschafft, dass wir, und da haben wir jetzt lange dran gearbeitet, dass wir eine gute Kommunikationsebene gefunden haben und einfach darüber reden können und sagen können, Mensch, guck mal, sieht gerade aus, als würde hinten rechts schleppen. Müssen wir mal hingucken. Und dann kann man das relativ schnell framen und dann kann man eben relativ schnell auch agieren. Aber gerade wenn wir, das ist ein Gespräch, was ich gestern noch geführt habe mit einer Kollegin, die eine Messe organisiert. Gerade wenn wir in die Alternativreitweisen gucken oder in die klassische Reitkunst gucken, dann ist das Bein, was nicht richtig hintritt, eben nicht das Bein, was lahm ist, sondern dann ist das Bein, was gestärkt werden muss. Und da haben wir natürlich unheimlich viel irgendwie Personal Bias auch. Und ich habe das jetzt seit 20 Jahren so gelernt, seit 30 Jahren so gelernt, oder wie in dem Fall von Isabel Werth, die macht das jetzt, weiß ich nicht, die ist schon ein bisschen älter als wir, die macht das jetzt schon ihr Leben lang, wo es natürlich einfach auch total weh tut, hinzugucken und zu sagen, das ist jetzt heute, 2025, komme ich damit einfach nicht mehr durch, das so zu formulieren. Ne, 2025 gibt es irgendwie auf Instagram Blickschulungen zum Thema, kann er nicht oder will er nicht? Das Pain-Ethogramm ist jetzt, also das Dyson-Ethogramm ist jetzt 7 Jahre alt dieses Jahr. Das sollte jetzt so langsam, aber sicher durchgedrungen sein. Wir haben es irgendwie im Shop zum Download für 2 € stehen. Das Pain-Phase ist jetzt von 2014. Auch das ist jetzt irgendwie nicht mehr neu. Und deswegen frage ich mich, wie diese Diskussion überhaupt noch zustande kommt.
Weil so viele davon, glaube ich, immer noch nicht wissen oder sich dafür nicht interessieren. Denn man muss ja auch mal sagen, wenn man so im Leistungssport drin ist, egal ob man jetzt auf Olympianiveau reitet oder nur zu Hause sein Grand Prix, also so, oder halt die Jungpferde L-fertig macht. Also wer auch immer so im Leistungssport ist, der ist ja, und wir haben damit ja angefangen zu sagen, Pferde zu haben, ist sehr zeitaufwendig, man hat sehr wenig
Genau.
Freizeit. Die haben ihre Ställe oder ihre Stallgassen, die müssen sich um unsagbar viele Pferde kümmern, die müssen Kundenbetreuung machen, die müssen sich selber fortbilden, die müssen die Pferde präsentieren. Jeder, der mit Pferden sein Geld verdient, muss fleißig sein. Der ist allzeit am Arbeiten, ohne Frage. Ich glaube, es kann keiner mit Pferden sein Geld verdienen, während er irgendwie einen 9-to-5-Job macht und nebenbei noch unsagbar viele Hobbys hat und Zeit für sonstige Dinge. Das passt nicht zusammen. Und gerade auf diesem Leistungsniveau ist man super viel da drin und da brei. Und dann beschäftigt man sich da drin. Dann kommt noch die Bubble, in der man ist. Ich glaube, man kriegt dann sehr wenig rechts und links mit, weil man einfach nicht die Zeit hat, sich so breit aufzustellen. Und in dem Moment meint man ja, es geht sowieso alles gut. Warum sollte man? Ich meine, die meisten von uns, die in irgendeine alternative Schiene gekommen sind, sind da reingekommen, weil mal etwas nicht funktioniert hat, weil ein Pferd nicht wollte oder es nicht gesund wurde oder die meisten sind da drauf gekommen über irgendwelche Stolpersteine auf dem Weg, die man sonst nicht hätte bewältigen können. Und so eine Isabel Werth hat diese großen Stolpersteine anderweitig, geradlinig bewältigen können, sonst wäre sie ja nicht da, wo sie ist. Warum sollte die rechts und links gucken? Dafür hat sie keine Zeit und keinen Grund. Und das, glaube ich, geht ganz vielen in dieser Bubble so. Die sind da, weil sie noch keinen Grund hatten, rechts und links zu gucken.
Aber es ist ja nicht nur in dieser Bubble so. Ja, es ist ja nicht nur,
Ignoranz macht auch vor Reiter nicht halt.
Richtig,
Leider.
Ignoranz macht auch Verräter nicht halt. Und ich sehe das eben unglaublich viel unter Kollegen, Reitweisen übergreifend, aber auch Reitweisen intern, die gerade sagen, ich bin in die alternative Reitweise gegangen, denn ich möchte es besser machen und posten Bild nach Bild mit Schmerzgesicht. Bild nach Bild mit Pferd, die Ohren sind eigentlich schon gar nicht mehr da. Der Schweif schlägt wie ein Propeller und taktklar laufen kann es leider auch nicht. Und
Und der Schlauch
ja,
ist ausgefahren.
und der Schlauch ist ausgefahren, ganz genau. Am besten ist der Schlauch noch ausgefahren, weil das Pferd nämlich so unterfordert ist. Das geht natürlich eigentlich
Oh Gott,
gar
wir
nicht.
schmeißen gerade mit Klischees um uns.
Nee, das ist.
Aber ja, es gibt es definitiv leider
Genau,
zu viel.
und das sind aber oft die, die sich darüber beschweren, dass im Leistungssport alles Kacke ist.
Ja.
Und das finde ich persönlich unglaublich schwierig, denn dann
Anders
müssten wir
ist
es
nicht
ja, ne?
besser.
Anders ist nicht genau, anders ist nicht unbedingt besser. Jetzt haben wir gerade, wir haben gerade auf Instagram die Mission Ohren vorne laufen. Denn also ich glaube schon, wenn man mit diesem Vorurteil aufräumen würde, das war so ein bisschen die Idee dabei, dass die Pferde zuhören, wenn sie die Ohren nach hinten klappen. Glaube ich, könnten wir schon einen Schritt nach vorne machen. Also wenn jeder mal nach Hause geht und einfach mal schaut, in welcher Bewegung oder vielleicht auch in welcher Position, je nachdem, ne, möchte mein Pferd mich lieber in einer Handarbeitsposition, in der Bodenarbeit, in der Longenarbeit geritten, wo fühlt er sich denn am wohlsten? Langer Zügel, mittlerer Zügel. So, wenn ich mich ein bisschen mehr so hinsetze oder so hinsetze, wo fühlt er sich denn am wohlsten? Wo gehen denn die Öhrchen nach vorne? Wo kommt denn das Pferd irgendwie locker, locker, fröhlich erstmal? Und wir nicht in dieser Idee stecken, du hast es vorhin gesagt, wir haben da so ein unperfektes Wesen, was wir formen müssen, sondern wir gucken mal, wo fühlt er sich denn tatsächlich wohl? So, und wenn der im Schritt fröhlich die Ohren vorne haben kann und im Trab leider nicht, dann müssen wir uns doch mal angucken, warum der im Trab die Ohren nicht vorne haben kann.
Ja, und da sind wir dann wieder mit der Verbindung aus Körper und Geist, dass es ja manchmal nicht nur der Körper ist, der da die Probleme macht, sondern dass die Pferde auch einfach überhaupt keinen Grund dafür sehen, 30 Runden auf dem Zirkel im Kreis zu laufen und das bitte jeden Tag und dann einfach machen und die Ohren anlegen, weil sie es einfach nur ätzend finden, was sie da tun sollen. Denn nicht jedes Pferd ist für Dressurarbeit auf dem Platz gemacht und schon gar nicht für jeden Tag.
Ich bin sicherlich ein Verfechter von variantenreichen Training. Allerdings ist meine Erfahrung mittlerweile immer mehr, dass da in der Regel ein Schmerzgeschehen hintersteht. Also ich habe ja hier die eigene Katastrophe vorm Haus stehen. Und je jünger die Pferde werden, desto schlechter werden sie, ist meine persönliche Erfahrung. Aber ich reagiere da mittlerweile sehr, sehr früh, auch weil ich ein gebranntes Kind bin. Und unser Kaltbluttraber zum Beispiel hat ne, keine Schmerzzeichen gezeigt, aber immer beim Antraben die Ohren angelegt. So gemacht doch. Oh, dann haben wir angefangen zu suchen.
Und was habt ihr gefunden?
War nicht so einfach, das zu finden, weil wir erstmal so an alles gedacht haben. Aber der hat keine Lahmheiten gezeigt. Keine.
Kluge Pferde.
Deswegen haben wir die Füße nicht, haben wir die Füße als letztes angeguckt und hatten zu dem Zeitpunkt das Pferd schon einmal auf den Kopf gestellt. Mal Magen haben wir gemacht und Hals und Rücken und ne, weiß nicht was. Und ja,
Und man
Magen hat er
findet
auch
ja auch
gehabt.
immer Kleinigkeiten,
Man
ne?
findet ja auch immer was,
Also.
genau, man findet ja auch immer was. Und am Ende des Tages hat er auf drei Füßen keine Gelenksflüssigkeit.
Ei.
Nur hinten links. Deswegen war das Schulterherein hinten rechts auch nicht so schön. Genau, aber der ist tatsächlich, ne, also ist nicht auffällig geworden. Das Einzige, was der gezeigt hat, war er wollte nicht antraben. Schritt war okay, Galopp will er gar nicht. Komisch. Komisch, vor allem, weil die Auffußphase dann vorne ja so schön ist, ohne Gelenksflüssigkeit im. ja.
Aber es ist halt so, Pferde sind von der
Genau.
Natur ja so gemacht, dass sie es verheimlichen, dass sie es verstecken, denn sie wollen nicht das schwächste Glied der Herde sein und sie wollen kein Raubtier darauf aufmerksam machen, dass sie Probleme haben. Also ziehen die durch, die rocken durch und also die zeigen uns das nicht. Das ist nicht wie ein Hund, der vor uns sitzt und winselt und sagt, bitte Mutti, hilf. Pferde sind da halt ein bisschen anders.
Pferde zeigen es zumindest anders, ne? Also da muss man immer. Ich habe von ihm noch mal viel gelernt über Ganganomalien,
Das
die
glaube ich
eben viel
sofort.
verdeckter vorkommen können, also die klassische Lahmheit, und auch als die klassische subtile Lahmheit. Und er hat zum Beispiel auch, als wir angefangen haben oder anfangen wollten, ihn anzureiten, hat er dann ausgeschachtet. Der hat nie gebuckelt, der hat nie gesagt, ich will nicht. Der hat sogar vor Hyperarousal immer gewiehert.
Oh. Ja.
Genau. Total nettes Pferd, unglaublich leistungsbereit. Und also denkt ja keiner daran, dass ein Sechsjähriger irgendwie so gar nicht mehr laufen kann. Ne? Aber
Nee.
also einfach das, meine Erfahrung ist mittlerweile tatsächlich immer, wenn das Pferd sagt, finde ich scheiße, ist scheiße. Und wir hatten den Tassi in der Blickschulung jetzt auf Social Media und haben da gesagt, so
War das
Schmerz
der
oder
Fuchs mit
Schief.
Blässe?
Ja,
Den habe ich den
genau.
gesehen.
Ja, genau. Und ich bin ganz froh, dass mittlerweile immer mehr Leute sagen, der braucht keinen auf den Arsch, sondern das tut weh. Wir werden die Auflösung die nächsten Tage po posten, aber ich kann es hier schon mal verraten. Der hatte Wobbler.
Okay.
Die Halswirbelsäule war nicht richtig ausgebildet. Wobbler und ECVM. Hat mir keiner geglaubt, dass das Pferd was hat. Ich bin von Tierarzt zu Tierarzt gelaufen. Unsere Klinik hatte kein Röntgengerät, die das Röntgen konnte, weil der war ja Hengst, ne? Sonnenhals hatte. Die mussten dann erstmal, haben dann am Ende des Tages einen Orthopäden auf Fortbildung geschickt, neues Röntgengerät gekauft. Dann konnten wir es darstellen. Weil das Pferd eben auch total untypisch, ne? Das Pferd war leider körperlich so gut, weil der hier in den Bergen frei lebt, dass der erst mit 5 auffällig geworden ist und erst die Stelltests, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber man kann ja neurologische Stelltests und so testen, waren bis vor 2 Monate vor seinem Tod negativ.
Ja, ich
Ja.
meine, da sieht man dann, was man mit guter Haltung alles noch irgendwie
Was
retten
man
kann,
kompensieren kann, genau.
aber in dem
Und wie lange
Moment
man
dann
noch
leider auch,
Lebensqualität schaffen kann.
genau, und
Aber wenn
leider
das
dann
Pferd
aber auch
sagt,
versteckt.
genau, aber wenn das Pferd sagt, es scheiße, ist scheiße. Also ich glaube denen das jetzt. Ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt. So, wenn scheiße ist, ist es scheiße.
Ja, sie sind ja harmoniebedürftig, sie sind Herdentiere. Warum sollten die, wenn man jetzt nicht ganz unverhältnismäßige Dinge von ihnen möchte, warum sollten sie blöd sein? Warum sollten sie Nein sagen? Das ist,
Ja,
macht eigentlich.
jetzt komme ich wieder mit meinen Studien um die Ecke. Wir haben ja noch ein ganz anderes Problem. Ein ganz anderes Problem. Ich weiß nicht, ob du die Studie kennst. Sie ist aus den USA von der Sue McDonald. Die haben auch ein Schmerzethogramm gemacht oder wollten ein Schmerzethogramm machen bei Akutpatienten und haben dafür, ich glaube, 25 Pferde in der Box Video überwacht und haben da einfach Schmerzmarker aufgeschrieben und sind, glaube ich, auf knapp 80 gekommen hinterher. Also viel komplizierter als das Pain-Ethogramm von der Sue. Und da geht es ja auch nicht um die gerittene Arbeit, sondern einfach, ne, in
Einfach
Boxenhaltung nach
leben.
OP. Genau, da ging es eigentlich darum, Medikamente richtig zu leveln und einschätzen zu können. Habe ich genug Dosis gegeben, ja oder nein? Was die als Zufallsbefund dabei auch gefunden haben, ist, dass jedes Mal, wenn ein Mensch in die Box des Pferdes gekommen ist oder in die Stallgasse gekommen ist, wurde der Schmerz maskiert. Und zwar je nachdem, wie das Verhältnis zu dem Menschen war, zwischen 35 bis zu 100%, also im Durchschnitt knapp 80%. Und das ist
Und
ja
da sind wir
einer der Gründe,
wieder,
warum es uns so schwierig macht, ne? Ja,
ja,
einer
und
der
da
Gründe.
sind wir wieder bei dem Pferde sind eigentlich von Natur aus eher die, die es verstecken, nicht die es zeigen. Also wenn viele Menschen reden ja leider so, ja, der stellt sich nur an, der will nur
Genau.
Mitleid haben, der will nicht arbeiten und so. Und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich andersrum, dass die Pferde uns viel nicht zeigen, viel nicht präsentieren, viel vorenthalten und uns
Das ist eine
vorspielen, dass sie
physiologische
gesünder sind,
Reaktion.
als sie sind.
Das ist kein Vorspielen, das ist eine physiologische Reaktion. Da wird Stress, Hormone werden ausgeschüttet. Da gibt es einen Fachbegriff
Adrenalin
für, der
macht Schmerz weg.
Adrenalin, Cortisol vor allem auch. Das ist ja der Effekt von, meinem Pferd geht es zu Hause schlecht, der steht auf 3 Beinen, ich steige in der Klinik aus und der läuft wie ein junger Gott. Das ist genau der gleiche Effekt, nur in einem anderen Rahmen. Und je besser die Haltungsbedingungen sind, je besser das Verhältnis zum Besitzer ist, desto weniger Masking hast du. Und das Masking kriegst du eben auch im Training. Das kriegst du auch, kannst du
Ja.
auch auslösen über Lektionen. Also ist die Lektion ausreichend unangenehm? Wird das Pferd schon beim Ansetzen Stresshormone ausschütten und dann die Lahmheit nicht ausreichend zeigen. Ich fand es ganz spannend. Wir hatten es bei dem Summit vor 2 Jahren dabei. Da hat eine Kollegin aus den Niederlanden, die sich mit Sektionen beschäftigt, die viel seziert, Pferde gezeigt, die sie hinterher seziert haben im Gangbild, wie die gelaufen sind und was sie dann für Befunde auf dem Tisch hatten. Und da war ein Pferd bei. Und wenn du den auf der Wiese gesehen hast oder so, dieses von rechts nach links führen, so gedacht, oh mein Gott, was ist denn hier los? Und dann haben die den an die Longe gemacht, Kapzaum drauf an die Longe gemacht. Und hätte ich den jetzt nur so gesehen, ne? Hätte ich gedacht, oh Mensch, das ist gar nicht so schlecht. Bisschen mehr Rechtsbiegung vielleicht. Füße kommen jetzt nicht ganz so schön aus dem Boden, wie ich mir das wünschen würde, aber das kann man trainieren. Leider waren da keine bandhaften Strukturen ums Becken mehr erhalten. Und das war so der
Das
Moment, in dem ich mir das scheiße.
ist ja auch immer wieder bei Sharon Mae Davis, die ja dann die
Genau.
ganzen Sektionen rund um ECVM und so macht. Also da sind ja dann auch immer mal wieder Pferde, die unwillens waren, die nicht mitgemacht haben oder gefährlich gestiegen sind, gefährliches Verhalten gezeigt haben. Und wenn sie die dann aufgemacht hat und dann hat die eigentlich, da waren Viertel des Skeletts nicht da oder irgendwelche
Genau,
Dinge
irgendwie sowas,
verwachsen und
genau.
Das, wo man doch auch immer wieder sieht, okay, da ist was. Und es gibt auch eine Neuseeländerin, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, die kümmert sich hauptsächlich um Füße und schneidet die auf und guckt, was da alles für Knochenveränderungen sind, was die auch alles findet. Es ist
Das ist
unglaublich,
wild, ne?
was man so
Gerade wenn
von
du dir die
außen
Hufe
nicht sieht.
anguckst, ja, es ist wild.
Das
Das
ist,
ist wild.
ja. Ja,
Mensch,
es
Jule,
ist.
was ist denn dann, wenn wir da eine Linie drunter ziehen und sagen, Mut zum Wandel, was braucht's denn dafür? Was braucht's denn dafür?
Ich glaube wirklich mehr Wissen, was Pferde für Wesen sind, auf psychologischer Ebene, als aber auch auf biologischer Ebene, physischer Ebene. So, was ist so ein Pferdekörper? Was kann der? Was tut der? Was braucht der? Und dann diese ganze Mimik, Gestik, ne, die Ethogramme und so, dass man da. Also das gehört für mich in Basispass. Nicht, wie häufig ein Pferd im Jahr entwurmt werden muss, ist auch wichtig, aber na, eigentlich
Auch schön, ja.
guck dem Pferd ins Gesicht. Was liest du da? Was siehst du da? Was ist das Pferd im Grunde seines Wesens? Es fängt ja schon damit an, dass bei Pferde, wenn, egal ob ein Film für Erwachsene oder Kinder, Bibi- und Tina-Geschichte, im Hintergrund sind immer Pferde am Wiehern. Und
Ja,
das ist nicht mal ein
stimmt. Ja.
angenehmes Gewirr. Das heißt, man gewöhnt sich dran, dass das ist. Aber eigentlich ist das ja nicht das reale Pferdeleben. Das tun Pferde nicht. Und wenn man Filme guckt, da haben Pferde eigentlich nie wirklich entspannte, also das ist nicht so schön. Wir sehen jetzt auch keine Westernfilme mehr, wo Pferde einfach umgekippt werden wie in den
Gott sei
50ern. Aber
Dank, ja.
es ist nicht so viel besser teilweise. Also gerade diese Kinderpferdefilme. Und es wird halt dann auch immer noch so romantisiert und verzerrt, was ein Pferd ist, anstatt dann sowas mal zu nutzen für einen Bildungsauftrag, wie Pferde wirklich mit uns sprechen. Denn sie
Sind.
kommunizieren, sie zeigen und was für Bedürfnisse so ein Pferd eigentlich hat. So, und
Was?
das finde ich, müsste viel, viel mehr in die breite Welt. Es ist, Social Media macht das
Ja.
mittlerweile schon. Also viele gucken auch auf Calming Signals und so, was vor 5 Jahren noch nicht so ein Thema war und nur in kleinen Kreisen. Es zieht größere Kreise.
Ja.
Immer mehr Leute kümmern sich darum. Es zieht immer größere Kreise. Aber ich finde, es ist immer noch kein Basiswissen. Und auch in den Richtlinien zum Beispiel, in der Ausbildung, haben wir nichts darüber gelernt. Nichts,
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 ne?
nichts, nichts. Und
Das ist ja
das.
egal, wo lernst du nicht.
Und das, finde ich, gehört für mich in Trainerscheinausbildungen, in jeder Reitweise, egal ob Western, Gangpferde oder Dressur, es gehört für mich da rein. Denn wenn Trainer das nicht lernen, wer dann? Denn die geben es an die breite Masse weiter. Es gehört für mich in
Absolut.
die Pferdeausbildungsgeschichte, dass man einfach weiß, wie sieht ein Pferd aus? Und man muss dann selber vielleicht die Lahmheit nicht erkennen können und nicht das Auge dafür haben, zu wissen, wo es denn herkommt. Aber wenn ich sehen kann, dass ein Pferd nicht unwillig ist, sondern Schmerzen hat, dann kann ich mir Fachleute suchen. Und das
Ja.
sollten Pferdebesitzer, finde ich, viel mehr lernen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, wir könnten Ich kann niemanden mehr ernst nehmen als Trainer, der keine Ganganomalien sieht. Der muss nicht sagen können, das ist das Gelenk. So, das ist mir völlig, kann ich auch noch nicht, mache ich dieses Jahr noch zwei Fortbildungen zu. Ich kann nicht immer sagen, ist es das Knie oder das Sprunggelenk. Ich kann nicht immer sagen, ist es, kommt es aus der Hüfte oder kommt es aus dem Rücken. Kann ich nicht. Ich kann aber sagen, dem geht es nicht gut. Und ich kann auch sagen, der schont immer mindestens drei Beine. Da müssen wir mal irgendwie, da gucken wir mal hin. Und ich glaube, es darf auch unsere Aufgabe sein, als Trainer dann mit unseren Kunden dabei zu begleiten und zu sagen, Mensch, wir füllen hier mal, ne, wir füllen mal so eine Pain Chart, wir füllen die einfach mal aus.
Ja.
Also das ist das, was ich auf Kursen mache, wenn ich Kunden da stehen habe, die mit nach bestem Wissen und Gewissen, die kommen ja nicht, weil die mich ärgern wollen mit einem lahmen Pferd, sondern die
Nee.
kommen dahin, weil die was lernen wollen. Und dann sage ich als erstes, und oft erlebe ich auch, den fällt dann so 10 Kilo irgendwie von den Schultern, weil die immer gedacht haben, die sind zu doof zum Reiten und deswegen geht er rechts, links, kurz, lang. Und dann komme ich und sage, Mensch, der ist irgendwie, gefällt mir nicht, ist nicht normal. Lass uns doch mal hingucken, lass uns das mal filmen, lass uns das mal durch die KI schieben und gucken, was die dazu sagt. Lass uns doch mal
Ja, vor allen Dingen, die
so eine Pain
lernen ja dann
Scale, so ein
doch
Ethogramm.
was.
Genau.
Ne? Sie kommen dann zu dir und lernen vielleicht nicht das perfekte
Das, was sie
Schulterrein
wollten.
oder
Genau.
Kruppe-Herein, was auf ihrer Agenda
Ja.
stand, aber sie lernen etwas über ihr Pferd,
Ja.
was sie dann wiederum befähigt, weiter das zu lernen, was sie eigentlich
Genau.
lernen wollten.
Ja, wir machen mal einen Stelltest, wir gucken mal, wir versuchen das mal so ein bisschen zu isolieren, damit die dann auch was in der Hand haben, wenn die weitergehen in die Diagnostik, vielleicht ein paar tausend Euro sparen, aber vor allem auch dann einen Tierarzt finden, der sie ernst nimmt und der schon einen Vorbericht hat und sagt, so, da stehen wir. Und was ich so gar nicht mehr ernst nehmen kann, ist, wenn ich auf Social Media dann das Vorher-Nachher sehe. Und dann haben wir so diese Symptomverschiebung, ne? Vorher war er im Unterhals fest und ist nicht über den Rücken gegangen. Jetzt ist er mit der Nase im Sand und ist aber immer noch lahm auf beiden Vorderbeinen. Wo ich
Und
mir so
das
denke,
finde
das
ich
kann ich
halt
einfach
so
nicht mehr ernst
schwer.
nehmen.
Nee, genau, aber da finde ich es halt so schwer. Ich würde dann so gerne was sagen. Denn ne, wir sind alle auf der Reise, wir lernen alle was. Denn ich würde auch eigentlich, ich bin mir auch sicher, dass ich Fotos oder Videos habe, wo meine Pferde irgendwie komisch laufen. Und ich würde das gerne wissen. Also wenn jemand das bei
Genau,
mir sieht
richtig.
und mir bitte
Und mir ist das
sagt
nicht
es
bewusst,
mir.
dann bitte, ja.
Genau, bitte sagen, denn nur dann kann ich's lernen und dann kann ich weiter lernen und dann kann ich mich in der Richtung bilden und kann auch nur dann meinen Pferden helfen, denn das ist mein Hauptbestreben, meinen Pferden ein besseres Leben zu bereiten. Die Frage ist natürlich immer, wie kommuniziert man das? Wie sagt man mir das? Denn keiner hört gerne im ersten Moment, du,
Nein.
dein Pferd ist so oder so. Das hört keiner gleich gerne, aber auf lange Frist, ich würde das gerne wissen. Bloß bei anderen weiß ich halt immer nicht, wollen die das gerne wissen und dann sage ich nichts und denke gleichzeitig, dann lernen sie es auch nie. Also, oder vielleicht viel, viel später. Also ich finde, das ist ein schwieriger Grat, den man da so.
Es ist so ein schwieriger Balanceakt und da fühle ich mich tatsächlich auch nicht dazu berufen, jedem zu sagen, dass sein Pferd so oder so geht. Das mache ich bei meinen Schülern, die bezahlen mich dafür. Das mache ich bei den Leuten, die zu mir kommen zum Reha-Training. Die wollen das von mir wissen. Die bezahlen das dafür. Das ist völlig in Ordnung. Aber ansonsten sind wir eigentlich wieder da, wo wir angefangen haben, nämlich wir haben Bildungsangebote geschaffen. Ja. Wir bieten eine Trainerausbildung an, genau aus dem Grund. Wir bieten irgendwie Downloads an, da kann man sich darüber informieren. Wir machen Podcasts so wie diesen. Man eröffnet eine Gesprächsplattform. Auf der Basis kann man dann sagen, ich würde mich vielleicht gerne weiter informieren. Ich würde gerne mal, ne, in euer Online-Angebot zum Beispiel reingucken. Ich würde gerne mal das eine oder andere, da würde ich gerne weiterlernen. Und ich glaube immer, es geht ja nicht um perfekt. Das ist nämlich das, was ich ganz oft so im Nachgang höre. Auch da hatte ich heute Morgen wieder ein interessantes Gespräch zu mit einer lieben Schülerin, Kollegin von mir, die gesagt hat, Mensch, Selina, du siehst so viel, aber perfekt ist doch keiner. Geht ja auch nicht um perfekt. Ist überhaupt gar nicht der Punkt, sondern ganz grundsätzlich müssen wir erstmal sagen können, ist es angenehm oder unangenehm? Und wenn es unangenehm ist, ist es trainierbar oder nicht trainierbar? Mache ich es mit Training besser oder schlechter? Relativ simpel. Und wenn wir dann den einen oder anderen haben, so typisch das Spattpferd, ne? So ganz typisch. So, dann hat er vielleicht Spatt und dann ist er vielleicht mit Hankenbeugung nicht so gut
Ist ein bisschen
aufgehoben.
steif im Hinterbein.
Ist ein bisschen steif im Hinterbein und dann müssen wir das vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Levade oder Schulparade oder Piaf zwingen, aber dann kann er doch immer noch ein gutes Ausreitpferd sein. So, dann können wir doch, ne, so, wir können doch immer noch schöne Sachen zusammen machen. Wir müssen doch nur das finden, was zu dem Pferd passt.
Ja, genau. Und es muss auch nicht perfekt sein, es darf auf dem Weg dahin sein. Man darf sich bewusst sein, dass da noch Baustellen sind, wenn man dann auch also weiter übt.
Aber
So.
das ist ja auch das Spannende dabei, ne? Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, wenn etwas auf dem Weg ist, geben die Pferde nicht 27.000 Schmerzsignale, sondern die sagen, Schätzelein, das schaffst du auch noch. Das lernen, wir lernen das schon. Läuft. Und dann laufen die da fröhlich, prusten, vielleicht ein bisschen steif im Hals oder so, aber eigentlich ganz fröhlich vor sich hin. Und das ist überhaupt nicht schlimm.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Pferde merken, wenn wir uns Mühe geben und auch innerhalb von einer Einheit besser werden. Und wenn die Tendenz auf besser ausgelegt ist, dann sind sie sehr, sehr tolerant mit dem, was man da tut.
Ja, und das stört sie auch tatsächlich irgendwie, ne? Die kriegen das schon hin, die haben vier Beine, um sich auszubalancieren. Das schaffen die. So, das schaffen die. Erst in
Laufen
dem
lassen
Moment,
nicht
in dem
stören.
es unfair wird. So.
Unfair ist,
Dann kommt die
da haben sie kein
Kaskade.
Verständnis.
Dann
Das
kommt
ist,
die
ich meine, ich habe
Kaskade, ganz
8 Jahre
genau,
auf
ja.
Island den Sommer gearbeitet, was wir da für Sachen gehabt haben, was ich da für, was ich mit den, was die Pferde für mich gemacht haben. Das ist wirklich nur, lass sie, sie sind kompetent, bleib drauf und stör nicht. Und wenn man sie dann stört, dann können die auch ganz schön vehement dagegen angehen, weil sie einfach wirklich Autonomie für ihren Körper brauchen, um das zu bewerkstelligen. Das ist krass, was Pferde können. Es ist
Ja,
unglaublich.
ganz genau. Und da sind wir wieder, ne, bei Social Media und den Bildern, die wir da sehen. Und das ist für mich der Unterschied in der Kritikfähigkeit auch. Sehen wir was auf dem Weg ist? Die Pferde sehen in der Regel nicht so unglücklich aus. Die haben irgendwie, die sagen, komm, schaffst du schon, wird später gerade. Oder sehen wir etwas, was gezwungen ist und wo das Pferd hochgradig sagt, nee, eigentlich nicht so.
Genau. Und dasselbe, so wie die Pferde, so bin ich dann aber auch mit den Menschen. Ich möchte gar nicht, dass alle Pferde, oder ich brauche es nicht, dass alle Menschen das perfekt sehen, dass die perfekt wissen, wie die Schmerzanzeichen sind. Das ist das Ziel, dass man da hinkommt. Aber auf dem Weg dahin reicht es mir, wenn man bemüht ist und sich Hilfe sucht.
Ja.
Man muss es nicht perfekt sehen, wie du selber sagst, mit der Lahmheit-Diagnostik, wo ist was, wie. Das muss nicht sein und man muss auch nicht selber das Schmerzanzeichen perfekt sehen können. Aber wenn man im Bauchgefühl was komisch hat oder wenn man weiß, ich kann es noch gar nicht, dann holt man sich halt Hilfe und dann ist gut. Dann ist doch okay. Dann sehe ich, dass man bemüht ist und dann kann man weiterlernen. Keiner wird als Reiter geboren und keiner lernt es perfekt. Also, aber dieses, ich möchte, wie die Pferde das von uns wollen, dass man bemüht ist und dann ist alles gut, möchte ich, dass die Menschen bemüht sind, es für ihre Pferde besser zu machen. Und dann ist für mich die Welt okay. Dafür gibt es
Genau.
genug
Und
Fachleute.
vielleicht würde ich tatsächlich auch schon sagen, weißt du, vielleicht ist der Mut zum Wandel gar nicht das, was wir für die Zukunft brauchen, sondern vielleicht ist genau das, was da gerade eigentlich schon passiert. Die Diskussion ist offen. Ja, es passiert was. Es passiert was, es sind immer mehr Leute da, die sagen, nö, so geht's eigentlich nicht. Ist egal, ob das seit 2000 Jahren so gemacht wird oder nicht. Ist egal, wessen Werte das sind, ob sie klassisch sind oder schlag mich
Es gibt in
tot.
jeder Reitweise Schindluder und Gutes.
Aber da sind wir da wieder so bei denen, solange das Pferd fröhlich aussieht. Na, so. Und vielleicht ist das der Wandel, den wir brauchen.
Ja.
Liebe Jule, ich danke dir für das Gespräch heute
Das war sehr schön.
und hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Bestimmt.
Genau, an dieser Stelle machen wir für heute einmal Schluss und
Genau.
ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin.
Danke gleichfalls.
Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich habe ganz viel gelernt heute. Ich hoffe, ihr auch. Mir hat das Gespräch mit der Jule sehr viel Freude gemacht. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie wir bei Equidemia zum Beispiel Mut zum Wandel interpretieren und wie wir mit solchen Skalen arbeiten, dann habt mal einen Blick in den Shop. Könnt ihr euch da runterladen als Welfare Bundle. Ihr könnt uns gerne mal ein Like auf Social Media dalassen. Das hilft mir immer sehr und den einen oder anderen Beitrag teilen, damit wir mehr Leute erreichen können. Nur im Januar jetzt haben wir noch 7 Tage kostenloses Testen bei uns bei Equidemia auf der Plattform im Membership. Und ich hoffe, den einen oder anderen von euch wiederzusehen. Bitte erzählt mir doch auch mal, wie ist das bei euch mit dem Wandel? Was hat sich in den letzten Jahren gewandelt? Was würdet ihr euch wünschen als Wandel im Pferdebereich? Und ich freue mich auf das Gespräch.